Herzlich willkommen zum Freundlich-Spitz-Literatur-Podcast, Folge 203. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir natürlich wieder Alexander Ruske und Max Bringmann.
Nicht wieder, immer noch. Grüße.
Oder immer noch. Und wir sind immer noch zu Gast bei der wundervollen Ines Klisch im Buchladen Bücherwurm.
Buchladen,
ja, es ist
das
spät.
Sitzt tief. Der Buchladen, das sitzt tief im deutschen allgemeinen Sprachgebrauch. Es ist eine Buchhandlung. Es ist schon auch okay, Buchladen.
Ja, aber es ist ja nicht nur ein Laden, sondern es ist ja wirklich
es ist eine Buchhandlung.
Wie hast du es vorhin genannt? Sortimentsverhandlung?
Eine Sortimentsbuchhandlung ist das. Eine allgemeine Sortimentsbuchhandlung.
Sehr gut. Ja, wir haben uns bei der letzten Folge, falls ihr euch wundert, dass wir hier schon so direkt einsteigen, wir hatten uns bei der letzten Folge entschieden, zwei Folgen draus zu machen, weil wir eine ganz lange Besprechung, ein ganz langes Interview hatten zum Thema Verlagsbuchhandel, was du so gemacht hast bisher, wie du dazu gekommen bist. Und jetzt wollen wir zu unserer eigentlichen Buchbesprechung kommen, und zwar von Christine Bilkau hast du uns mitgebracht, Halbinsel. Und bevor wir jetzt zur wichtigen Frage kommen, wie bist du darauf gekommen und warum hast du uns das angeschleppt? ich würde jetzt mal sagen, ich habe die Vibes so ein bisschen gespürt, dass jetzt hier keiner so wirklich restlos überzeugt von dem Buch ist. Deswegen. Kommen wir gleich dazu. Sprachlosigkeit. Wird uns Max erst mal ganz kurz vorstellen. Um wen handelt es sich bei der Christine Bilkau überhaupt? Wer ist die Autorin? Und dann einen kurzen Abriss zum Inhalt.
Jawohl. Also Christine Bilkau ist 1974 in Hamburg geboren, studierte Geschichte, Anglistik und Germanistik an verschiedensten Universitäten im In- und Ausland. Und viel mehr wissen wir eigentlich kaum über sie. Sie hat auch gearbeitet für verschiedene Zeitungen, aber hat sich dann hauptsächlich ihrer Autorinnen-Tätigkeit gewidmet, war Stipendiatin des Literarischen Kolloquiums Berlin und war bei der Bayerischen Akademie des Schreibens des Literaturhauses München und hat so schon mehrere Romane veröffentlicht. Drei davon seien an dieser Stelle erwähnt. Die Glücklichen von 2015, dann 2022 Nebenan, der es auch auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hatte. Und jetzt Halbinsel aus dem Jahr 2025, welches den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Das wäre mein kurzer Input zur Autorin, zum Buch selber. Die Handlung ist aus meiner Sicht relativ schnell eigentlich zusammengefasst, wenn man nicht zu viel spoilern möchte. Die Mutter hört vom Schwächeanfall ihrer Tochter bei einem Vortrag. Und weil es der Tochter nicht so gut geht und die aus dem Krankenhaus dann kommt und man feststellt, okay, die hat ein paar Probleme, zieht diese Tochter zur Mutter. Dann haben die natürlich einiges aufzuarbeiten, denn durch den Schwächeanfall ist wohl ein Bild beschädigt worden, das dann bezahlt werden muss und so weiter. Aber eigentlich geht es darum, gemeinsam das Erkunden der Vergangenheit zu betreiben, gerade was die Erziehung angeht, aber auch wie man aufs Leben blickt und was man vom Leben erwartet. Und mein Abschlussstichpunkt ist gemeinsames Erwartungsmanagement betreiben.
Daran müssen die beiden arbeiten.
Daran arbeiten sie dann und so kann man das Buch dann quasi auch auflösen, würde ich sagen. Mhm. Mich würde jetzt zu Beginn natürlich klassisch die Kurzeinschätzung interessieren. Wie haben wir das Buch gelesen? Oder was ist eure kurze Einschätzung? Wie immer 1 bis 2 Minuten maximal.
Und da würde ich gerne unserem Gast gleich den Vortritt lassen, wenn du möchtest.
Ja, ich habe das Buch zweimal gelesen. Einmal, und weil es diesen Preis bekommen hat, Preis der Leipziger Buchmesse, ist, finde ich, einen interessanten Preis auch. Und ich war auch es ist jetzt ganz banal, ich fand auch das Cover sehr schön. Deswegen habe ich mir das genommen und habe mir das einfach mal zu Gemüte geführt. Ich habe es relativ schnell gelesen und ich bin nicht richtig schlau geworden beim ersten Lesen aus dem Buch und habe es dann weggelegt, als ich fertig war. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das ganz lange nacharbeitet in mir. Das liegt natürlich auch am Thema. Also ich bin ein bisschen jünger als die Protagonistin und habe auch erwachsene Kinder und so. Und das geht natürlich schon dann, da geht man mit in Resonanz mit so einem Thema. Dann habe ich euch das vorgeschlagen und habe es dann ein zweites Mal gelesen und war dann erstaunlicherweise wieder ein bisschen ratlos. Deswegen kann ich, also emotional, es hat mir gefallen, das Buch. Und ich würde auch für das Buch eine Lanze brechen, wenn die Kritik zu harsch wird, sozusagen. Aber ich sehe auch Punkte, wo ich, naja, wo es so ein bisschen Leerstellen für mich gibt. Mhm. Ratlos trifft es ganz gut. An manchen Punkten bin ich ein bisschen ratlos, was das Buch angeht. Okay.
Ich fand das auch nicht schlecht. Also ich habe es heute beendet und habe dann auch ein bisschen drüber nachgedacht und habe festgestellt, dass es jetzt kein schlechtes Gefühl in mir hinterlassen hat. Und fand die Themen, die sie anspricht, auch ganz interessant. Allerdings tut das Buch niemandem weh. Es macht keine großen Fragen auf. Es beantwortet auch keine großen Fragen. Es spricht sie aber auch nicht so an, dass es mich lange darüber nachdenken lässt. Dass ich noch in 5 Jahren sagen würde, ja, Halbinsel, stimmt. Das arbeitet immer noch in mir. Überhaupt nicht, gar nicht. Das ist ein Buch, wo ich jetzt schon weiß, nächstes Jahr werde ich das in unserem Podcast-Bücherregal sehen. Die stehen bei mir mal extra. Und werde überlegen müssen, um was es da noch mal so ging. Genau. Und das sagt halt leider auch was über ein Buch aus.
Ja, tatsächlich hast du schon, oder ihr beide eigentlich, relativ viel von dem gesagt, was ich zu dem Buch auch sagen möchte. Bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich es beendet habe, also schon vor 2-3 Wochen. Und ich muss aber Philipp recht geben, es ist jetzt auch für mich kein Buch, was jetzt nachwirkt. Vielleicht ist es aber auch noch nicht lang genug, ja. Tatsächlich empfand ich das Buch, wenn ich drüber nachdenke, als sehr uninspiriert und sehr uninspirierend. Also das ist so wenig, das Buch gibt mir wenig. Ich fand auch, das Buch ist sehr wenig kreativ. Es ist teilweise auch mutlos, und da gebe ich auch Philipp recht, dieses Buch will nirgends anecken. Also das versucht gar nicht erst eine Kontroverse aufzumachen. Es ist so immer so ein bisschen bedacht und ja, lieber nicht zu viel sagen. Und auch hier gebe ich Philipp recht, mir fehlt so ein bisschen das große Ganze, habe ich das jetzt mal genannt. Das ist so... Das ist so dieses, überhaupt dieser Trend, auch den wir in der derzeitigen Literatur haben, dieses Individuelle, dieses Kleine, dieses Häusliche, das ist nicht so meins. Das habe ich auch in diesem Buch wieder gemerkt. Und vielleicht die größte Kritik, die nachher dann noch kommt, sind tatsächlich die Figuren, beziehungsweise die Art und Weise, wie die Figuren geschrieben wurden. Ich fand die teilweise sehr unsympathisch. Also das ist, würde ich jetzt nicht Bekanntschaft machen wollen unbedingt. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite, es ist eine sehr leichte Sprache, die Autorin verwendet. Ich glaube, ich habe das Buch in 3 Tagen, jetzt ohne dass ich mir jetzt bewusst Zeit genommen habe für das Buch, das in 3, vielleicht 4 Tagen durchgelesen. Ja, aber im Großen und Ganzen, ja, weiß ich nicht, es ist ambivalent, irgendwie, was ich da sagen
will. Ich fand den langen Nachhalt des Buches, deswegen habe ich mir das mitnotiert, gar nicht, fand ich eine coole Idee, weil... Ich habe es jetzt genannt, einen langen, kurzen Nachhalt des Buches. Weil ich finde, wenn man nach einer Woche, nachdem man es gelesen hat, nochmal drüber nachdenkt, stellt man fest, okay, eigentlich einige Ideen und Gedanken sind wirklich gar nicht schlecht. Wenn man mich jetzt in 2 Jahren fragen würde, habe ich das Buch vergessen. Mhm. Wir können
das
danach...
Das weißt du noch gar nicht.
Das weiß ich noch nicht, aber ja. Ich spüre es irgendwo. Okay. Das beginnt zu verblassen. Fairerweise muss man sagen, gut, okay. Ich würde sagen, von den Büchern, die man ständig im Kopf hat, also wo man auch nach 5 Jahren noch weiß, um was es ging, warum man das super fand, oder mega schlimm. Das sind die 2 Optionen.
Dazwischen ist doof.
Ne? Da fallen 90% aller Bücher raus. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist ja völlig okay. Ich finde, es hat die gleichen Probleme deutscher Gegenwartsliteratur wie ganz viele Bücher. Und ich habe es jetzt genannt, das ist wie ein deutscher Fernsehfilm am Sonntag im ZDF, wo im Nachhinein noch eine Talkshow kommt, wo noch vier verschiedene Menschen drüber diskutieren. Das ist in dem Moment wirklich okay. Und man denkt, ja, doch, hier sind Probleme aufgemacht worden. Und nach der Talkshow sagt man sich, oh ja. Und Montag hat man es aber leider dann auch zu den Akten gelegt. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Ich habe Ideen, an was es liegen kann, dass das so ist. Die werde ich jetzt natürlich noch nicht direkt sagen. Insgesamt, es tut keinem weh. Ich bin gespannt, wie ihr das insgesamt gelesen habt. Es gibt für mich ein paar Probleme, aber auch ein paar gute Momente, definitiv. Und vor allem interessiert mich, wie ihr den Titel interpretiert habt. Aber da kommen wir dann sicherlich später noch drauf zu sprechen.
Weil du das gerade gesagt hast, du wirst das in zwei Jahren vergessen haben. Ich musste gerade noch mal nachgucken. Ich hatte nämlich gerade dieses Gefühl von Dennis Ode, ich stelle mich schlafend. Und ich musste gerade nachschauen, wie dieses Buch hieß. Hm. Wir haben es ja gelesen und haben festgestellt, also weil wir das erste, weil wir Streulich so gut fanden. Und das zweite war ja dann irgendwie auch so ähnlich. Also es werden Themen aufgemacht, wo man sagt, ja, auf jeden Fall diskutabel, aber eben, ich kann mich an nichts mehr in diesem Buch erinnern.
Aber Streulicht kann man sich eben doch noch erinnern.
Ja, eben. Aber eben, ich stelle mich schlafend nicht. Deswegen Richtig. Selbst der Titel ging flöten. Und da hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, hatte ich eben hier auch.
Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir natürlich durchgängig nicht mehr Rücksicht auf Spoiler nehmen können. Dementsprechend, wenn es euch interessiert, den ihr euch nicht spoilern lassen möchtet, dann schaltet jetzt auf Pause, lest schnell. Und dann hört einfach weiter. Ansonsten wundert euch nicht, wenn wir jetzt frei von der Leber weg über das Buch sprechen werden.
Und dann gleich die erste Frage. Kann man dieses Buch spoilern? Ist es ein Buch, bei dem ein Spoiler, quasi ein Spielverderber existiert?
Teilweise. Es gab Momente, habe ich mir dann auch dran geschrieben. Ich mache ja meine Notizen dran, während ich es lese. Mhm. Und gerade was dieses Bild anbetrifft, also im Nachhinein weiß ich, ja, man konnte nicht viel spoilern, ist genauso gewesen. So, aber zwischendurch habe ich gedacht, oh, vielleicht hat die da gar keinen Vortrag gehalten, sondern war Zuhörerin und ist vor Wut, hat die irgendwo was dagegen geschmissen, hat dann eine Gegenreaktion gekriegt und ist dadurch umgefallen oder was weiß ich, dass da irgendwas anderes passiert ist. Die Idee hatte ich und Hoffnung. So, dass hier noch irgendein Plot-Twist oder was anderes kommt, ist dann nicht so gewesen, war auch nicht schlimm.
Finde ich in dem Fall sogar gut, dass es nicht, weil ich dachte mir so, wenn sie dieses Klischee von der Aktivistin mit reinbringt, die jetzt wirklich irgendwelche Bilder bewirft und das jetzt mal eins trifft, das nicht in der Glas war, auch bitte nicht.
Aber das Thema als solches war ja gar nicht so schlecht. Aber ansonsten Nö. Hast du natürlich recht, so viel Spoilerei ja. ist hier gar nicht möglich. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Themenbuch. Hier werden Themen aufgemacht, über die man dann nachdenken kann. Mhm. Das wäre jetzt so meins.
Aber die bleiben, ich finde, die bleiben blass. Viele dieser Themen bleiben ganz blass. Und es ist, ich hatte auch jetzt so im Nachgang, denke ich immer, es sind zu viele Themen. Also sie hat ja wirklich ganz, also sie reiht das ja wie aneinander, wie so eine Perlenkette. Problem 1, Problem 2, Thema 3 und so weiter. Der tote Vater, der Klimawandel, dann Leistungsdruck, Erwartungsdruck durch die Eltern, dann diese Nachbarn. Das ist auch, das fand ich auch eine ganz, also das war mir ein bisschen unangenehm, diese Nachbarschaftsgeschichte, da komme ich gar nicht so mit. Auch das mit dem Watt. Und dann hat sie immer ihre intertextuellen Bezüge dazu, zu Lilienkronen und weiß nicht was. Ich weiß nicht, ich frage mich, ob sie das, weil es bleibt ja so ein bisschen in der Schwebe, blass. Ich bin ratlos ein wenig, was das Buch angeht. Vielleicht ist das Absicht. Vielleicht ist es ihre Absicht gewesen, genau so einen Text zu schreiben. Ich weiß aber nicht, ob sie das als Autorin so weit, ob das überhaupt geht. Ne?
Das wäre jetzt die Frage. Ich hatte genau aufgrund dieser Blässe das Gefühl manchmal, und das müsste man jetzt in ihrer Biografie in irgendeiner Form bessern und noch recherchieren, wenn das überhaupt möglich ist, dass es so ein verarbeitendes Buch ist, dass sie gerade selber in dem Alter ist, dass sie selber eine Tochter hat, dass es diesen Generationenkonflikt in ihr gibt und dass wir hier so ein Caroline-Wahl-Phänomen haben. So
was übrigens typisch ist für die gegenwärtige deutsche Literatur.
Richtig. Genau. Das kann sein, das muss nicht sein. Ne? Also ich möchte ihr, also man sollte Autor und Werk ja immer trennen. Die Frage ist, tut es der Autor auch? Oder die Autorin in dem Fall. Mhm. Und wir haben diesen Generationskonflikt hier drin. Und das sind spannende Themen, einzeln für sich. Sie macht aber keine Kontroverse draus. Und deswegen bleiben die, glaube ich, so blass. Es ist nichts, wo man am Ende sagt, sie gibt keine Denkanstöße, so wie das gute Bücher machen, die einen noch lange beschäftigen, die einem so Impulse geben, ja, aber die Antwort nicht mitliefern, sondern einfach dich dann als Leser oder als Leserin ganz lange beschäftigen, wo du sagst, ja, wäre es jetzt so oder was so? Das muss kein Plot-Twist im Klassischen sein, sondern es können eben auch die großen Fragen, wie du es vorhin genannt hast, Alex, sein, die angesprochen werden, über die man dann eben noch lange nachdenkt.
Es könnte sein, dass sie versucht, eine gewisse Realität abzubilden, weil diese großen Fragen begegnen uns ja im Alltag auch immer wieder und immer aber nur oberflächlich, bis man sich denen wirklich stellt. Vielleicht ist das die Intention. Das war so meine Überlegung jetzt nach zweimal Lesen. Vielleicht will sie das genauso haben, dass es eben so in diesem auch, dass auch, vielleicht will sie das auch zeigen, wie oberflächlich Menschen damit mit Themen umgehen oder. Also gerade dies, also für mich war das für mich überragende Thema in dem Buch ist dieser Generationenkonflikt innerhalb der Familie, also diese Mutter-Tochter-Beziehung. Das fand ich extrem gut dargestellt, wobei auch ein paar Sachen eben ich mich gefragt habe, ist das, was ist denn das jetzt hier? Ist das wirklich Literatur oder ist das ein Bericht irgendwie? Ne? Ja. Aber das so ein bisschen, ich könnte mir schon vorstellen, dass da viel Autorin drin steckt. Weiß man natürlich nicht. Und es ist auch immer ein bisschen gemeint, das zu vermuten. Das ist ja die häufigste Frage, die bei Lesungen gestellt wird. Haben Sie das auch selber erlebt? Ne?
Ja, aber und in dem Fall ist es so naheliegend. Also es fühlt sich so an, weil, gut, liegt vielleicht auch daran, weil wir eben viele Bücher in der Richtung jetzt gelesen haben, wo wir das wissen, dass es so ist. Und dann ist das halt einfach wieder, die Sprache ähnelt sich sehr. Es ist wieder sehr nah dran. Die Autorin ist im richtigen Alter, um das auch, also.
Es drängt sich ein bisschen auf.
Genau.
Und sie macht es auch, sie schafft auch keine Distanz zu dem Gedanken durch jetzt irgendeine Art von Sprache oder Komposition von dem Text, finde ich. Also es ist ja wirklich auch völlig linear erzählt, bis auf die Rückblenden. Ne? Also da gibt es jetzt nicht keine irgendwelchen,
Nö,
also fiel mir nicht ein. Und es hört auch sehr abrupt auf. Und da weiß ich noch, dass ich da gedacht habe in dem Moment, huch, was sagt mir jetzt dieses Ende auch?
Ja.
Das hat ja einen Grund, dass sie da geendet hat an dieser Stelle. Was ist der Grund? Der hat sich mir nicht erschlossen.
Ich fand gut, dass es so früh, also dass sie dann einfach geendet hat. Weil ich da, also man merkt den letzten 5 Seiten des Buches an, das wird jetzt ein Abgesang. Wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden, jetzt geht das zu Ende. Und hätte sie das jetzt noch 10, 15, 20 Seiten weitergezogen, ich hätte angefangen, quer zu lesen. Also ich habe das gemerkt, die letzten Seiten haben mich dann wirklich ermüdet, weil man gemerkt hat, so, ja, und jetzt mache ich noch das und dann noch das und. Das wurde dann wirklich eine Aufzählung, wo man merkt, okay, jetzt kommen wir zum Ende. Jetzt schließen wir noch ein bisschen das ab, was offenbar, eigentlich war nichts offen, weil es wurden keine Handlungsfäden da groß aufgemacht, wo die noch hätten geschehen können oder die noch irgendwie hätten verfolgt werden müssen. Und dann ist halt zu Ende.
Jo. Ich würde mal an der Stelle reingrätschen und auf Max zu sprechen kommen. Er hat ja gefragt, ob wir am Ende vielleicht mal klären können, was es mit dem Titel Halbinsel zu tun hat. Und vielleicht ist das genau das. Was ist denn eine Halbinsel? Das ist keine Insel, aber auch nicht wirklich mehr Land. So wie die Themen. Die werden zwar angesprochen, aber auch nicht so wirklich. Das Buch endet abrupt, ne? Ohne dass es jetzt irgendwie noch mal, auch das eigentlich nur halb. Weil du ja sagtest, eventuell hat das die Autorin so gewollt. Ich stelle das bloß mal so in den Raum. Ja, vielleicht genau.
Hat die sie wohnen aber auch auf einer Halbinsel.
Sie wohnen auf einer unbenannten Halbinsel, genau. Auch
dabei trifft sie sich wieder.
Ja, aber Nordstrand ist das.
Wurde die namentlich genannt, die
Halbinsel? Weiß ich nicht mehr, aber das ist, hat sie auch in so Interviews, hat sie es gesagt, auch da, als sie sich darauf bezogen, glaube ich. Also ich dachte jetzt.
Ich hätte noch zu dem Titel andere Ideen. Also Ort der Handlung hat sie gesagt und dieses Halbe. Das passt nämlich auch zum halben Kappen der Beziehung zu den Eltern als junger Mensch. Denn wir versuchen uns natürlich von unseren Eltern zu emanzipieren und quasi dort wegzukommen. Aber eine gewisse Bindung ist ja stets immer noch da. Und die ist eben nur noch so halb. Na, man kommt zu Besuch und man hört sich Ratschläge an, gibt Ratschläge ab einem bestimmten Alter oder in technischen Fragen. Das ist dieses Halbe. Und passend dazu ist das Wattenmeer als Symbol natürlich großartig. Denn Ebbe und Flut, dieses Wiederkehrende, ist doch wie Ebbe und Flut. Diese Nähe zu Eltern hat was von Ebbe und Flut. Und das Wattenmeer, es ist nährstoffreich. Auch da, Beziehung zu den Eltern. Wenn man den Anfang nimmt, es ist auch sehr nährstoffreich, wie ich gerade feststellen kann bei meinem Sohn. jetzt wird es groß, aber es ist nicht der Punkt. Man kann im Wattenmeer versinken. Man kann auch bei seinen Eltern hängen bleiben oder in dieser Beziehungsebene hängen bleiben. Man hat auch Angst, irgendwie zu versinken. Und die Eltern, also viele Eltern, würde ich mal sagen, neigen auch dazu, Mensch, ja, du kannst ruhig noch mal länger bleiben. Du kannst auch häufiger anrufen. Also dieses, na, jemand da halten. Und die Frage, was liegt darunter? Denn die finden ja in diesem Wattenmeer auch beispielsweise diesen Stein aus der versunkenen Stadt. Das Pferd, was dort versinkt, sag ich mal, oder verschütt geht. Also was liegt da unten drunter? Also was liegt unter der Eltern-Kind-Beziehung? Was liegt da noch drunter? Und ist quasi von bestimmten Schlamm, der nährstoffreich ist, aber noch verdeckt. Also dementsprechend den Titel fand ich, umso länger ich drüber nachgedacht habe, eigentlich ganz cool, weil das sehr viele Assoziationen irgendwo aufmacht.
Und das Watt hat ja auch den Vorteil, also es gibt ja dieses Verbindende dadurch. Bei Ebbe kann man direkt hinlaufen zu Inseln.
Zur Hallig.
Zur Hallig, habe ich gelernt. Genau. Oder bei Flut eben nicht. Das heißt, es hat auch dieses, manchmal kommt man auch gar nicht aneinander ran. Also die Assoziation fand ich nicht schlecht. Zumal sie da ja Bezug drauf nimmt im Buch, weil Johann zwischendrin, also sie erzählt ja dann über Johann, also ihren verstorbenen Mann, dass er mal den Plan hatte, ganz auf eine Insel zu ziehen. Sie aber gesagt hat, nee, also mir hat schon 1300 Seelendorf auf einer Halbinsel gereicht. Weil Johann hat ja dann noch seinen Universitätsjob in Kiel. Der ist ja dann noch in der Zivilisation. Ich wäre dann mit dem Kind komplett abgeschnitten gewesen. Mein Kind wäre dann mit einem von oder mit drei anderen in der Kita gewesen. Und wo wären meine sozialen Kontakte dann? Also dieses Abgeschnittenwerden spielt ja auch bei ihr eine Rolle. Ne? Sie fragt sich ja auch ganz am Anfang, bleibe ich hier, gehe ich weg, verkaufe ich das Haus? Ist das jetzt der richtige Moment, in diesem dörflichen Idyll sozusagen zu verharren? Oder geht man eben doch in die Stadt oder ähnliches?
Da fand ich das aber nicht so ganz eindeutig, was sie für ein Leben hat, sozusagen. Weil sie wirkte auf mich sehr einsam, wenn ich den Text so gelesen habe. Ist ja auch viel introspektiv und so. Aber sie ist ja, sagt ja, sie ist Bibliothekarin. Sie hat Männergeschichten gehabt irgendwie in den Jahren. Sie hat irgendwann werden auch mal Freunde genannt. Dass die nach langer Zeit so allein lebt, das kam auf der einen Seite in der Art, wie sie sich geäußert hat, kam das immer raus. Aber eigentlich kann es gar nicht sein. Sie macht Lilienkronabend oder nee, was sagt sie, Theodor Stormabende in der Bibliothek. Das heißt, sie geht auch in die Öffentlichkeit und so. Das war so ein Bruch. Das hat für mich nicht gepasst.
Es war so blass. Weil sie mich an Kindheitsgeschichten erinnert, wo die Kindheitshelden immer Ferien hatten. Sie schläft mal wieder lange aus, sie geht wieder früh zu Bett. Hat sie dauerhaft Urlaub? Also sie sagt immer mal, hier hat sie sich eine Woche Urlaub genommen, aber die restliche Zeit nicht? Da geht sie irgendwie dauernd schlafen. Ja, nee, ich bin aufgestanden, ich habe mich wieder hingelegt.
Ja, das meine ich. Das ist so ganz komisch. Und ich meine, sie ist alleinstehend, sie wird keine 10 Stunden in der Bibliothek arbeiten. Sie muss ja auch ihr Haus bezahlen. Sie hat ja auch irgendwie ein Geld, ist ja auch nicht ganz so dick. Das war für mich inkonsistent irgendwie so.
Darf ich euch mal fragen, wie ihr die Mutter charakterisiert? Was habt ihr, was haltet ihr denn von der Figur der Annette, glaube ich, hieß sie, ne? Von der Mutter. Weil tatsächlich einer meiner größten Kritikpunkte schließt sich auf die Figur der Mutter ein.
Soll ich mal anfangen?
Ja, bitte.
Also Annette ist für mich die spannende Figur hier und ich, also weil ich fand Lynn sehr, sehr blass, die war für mich nicht so glaubwürdig. Annette fand ich interessant, positiv gesagt erstmal, diese ganzen Gedankenspulen, die sie immer hat, die sind Erfahrung entnommen, denke ich tatsächlich, weil das sind so Sachen, sie überlegt ja viel über diese Fürsorge und ob sie ihre Tochter, was sie von ihrer Tochter will, dann hat sie diese Stimme von Johann im Ohr, ganz merkwürdiges Stilmittel, damit kann ich gar nicht umgehen mit solchen Sachen, aber das sagt ja was über sie aus, auch, also sie gleicht immer noch ab, was hätte er gesagt, sie ist unsicher, sie weiß nicht, was sie will und so. Das ist schon für mich glaubwürdig als Figur. An einigen Punkten eben, wie gesagt, mit diesem Leben, was sie führt, das ist ein bisschen komisch. Sehr, sehr seltsam finde ich diese Faszination für diesen Nachbarsmann. Das ist eine Geschichte, die fand ich nicht, die kam so, also das wirkte wie ein junges Mädchen, wahrscheinlich ist es zweiter Frühling oder irgend so eine Sache, ja.
Das ist schon auch okay. Wir saßen da oben wie Teenager.
Hat sie so ein bisschen, aber irgendwie war das sogar ganz, also ich fand es trotzdem irgendwie nicht, das habe ich ihr nicht richtig abgenommen.
Ja, hat man sich auch gefragt, warum jetzt plötzlich?
Warum jetzt plötzlich? Und was hat das auch für eine Funktion im Text? Das ist nochmal eine andere Frage. Und sie als Figur, was mich sehr gestört hat, sie ist erstaunlich sprachlos bei all dem, was sie denkt. kann, sie formuliert sie anderen Menschen gegenüber ganz wenig. Und das, das finde ich seltsam, weil ich das auch, ich nehme ihr das nicht ab. Also das hat für mich auch nicht zusammengepasst.
Das wird nochmal verstärkt dadurch, dass sie ihre Antworten häufig in indirekter Rede formuliert. Also, dass ihre Antworten häufig in indirekter Rede formuliert sind. Ja. Dass sozusagen der andere Part, meist in einer aktiven Rede, irgendwas zu ihr sagt. Und sie dann sagt, ja, eben indirekt antwortet. Genau, damit haben wir nochmal dieses passive Gefühl, dass wir, weil wir gar nicht hören, was sie sagt, sondern wir hören immer nur ihre Gedanken bei ganz vielen Sachen. Und weniger ihre Reaktion. Ich mochte aber wie sie reflektiert hat über die Beziehung zu ihrer Tochter zum Teil. Also ich dieses, auch was sie imaginiert hat für ihre Tochter, ihr Leben, dass man immer natürlich für die Kinder das Beste haben möchte. Die Art und Weise, wie sie das reflektiert hat, fand ich sehr stark, fand ich gut, hat mir wirklich Spaß gemacht. Da habe ich mir auch selber gefragt, würde ich da anders sein, so bei meinen Töchtern? Würde man nicht auch sagen, wenn jetzt du, also auch diesen Gedankengang, du butterst ganz viel Geld und Aufwand in deine Kinder rein. Mhm. Dass die eine super Ausbildung bekommen. Und dann sagen die sich, nö, ich arbeite jetzt in einer Bäckerei. Und denkst du, oh, ganz ehrlich, dafür habe ich sie sagt ja auch, den Kredit für das Haus noch mal aufgestockt. Denkst du, hast du noch mal 50.000, 60.000 irgendwie mehr irgendwie in den Sand gesetzt, einfach nur, dass sie eine super Ausbildung bekommt und jetzt arbeitet sie in einer Bäckerei. Ihre Frustration konnte ich in dem Moment nachvollziehen. Weiß ich nicht, ob mir das anders gehen würde.
Nee, ich glaube, das ist was relativ Menschliches schon. Also ich glaube, kommt man als Eltern irgendwann sicher, also würde ich jetzt mal behaupten, sicherlich. Aber also sie kriegt es aber nicht formuliert. Das ist aber, wenn du sagst, das mit dieser indirekten Rede, das habe ich nicht beobachtet, das ist mir nicht aufgefallen, aber da denke ich, das ist Absicht. Sie möchte das, dass wir sie so sehen in dieser Passivität und in diesem gebremsten Hand, also in dieser Gebremstheit auch.
Genau. Formuliert sie auch am Ende. Sie sagt das ja in dem Moment, als es um dieses Gemälde geht. Und sie sagt, ja, warum habe ich das eigentlich nie hinterfragt? Warum nehme ich das eigentlich alles so hin? Also diesen Wesenszug, den scheint sie beabsichtigt eingefügt zu haben und auch genauso zu reflektieren.
Max? Okay. Tatsächlich empfand ich die Mutter als Figur als ausgesprochen ambivalent. Also ich kann ihr... Also das kam glaubwürdig rüber, den Verlust ihres Mannes, den hat sie nie wirklich verwunden. Ja, also ich würde sogar sagen, selbst wenn irgendwo gestanden hätte, sie leidet bis heute unter dem Verlust. Ich glaube, da liegt er 20 Jahre zurück, ne? Also schon eine ganze Weile.
Ja.
Das kam in der Figur als solche sehr, sehr gut rüber. Und ich glaube auch, ich würde die Mutter auch als sehr fürsorgend bezeichnen. Vielleicht auch gerade aufgrund dieser Verlusterfahrung. Aber, und das meine ich mit dem Ambivalenten, ich empfand sie teilweise, so wie es beschrieben wurde, auch sehr übergriffig ihrer Tochter gegenüber. Also es gab so einige Szenen, wo ich mir dachte, ja, es ist deine Tochter, aber deine Tochter ist erwachsen. Also etwa, wenn ganz schlimm die Szene am Anfang, also so ging es mir so, ne? Die Tochter kam ins Krankenhaus, die Mutter wurde angerufen. Ja, und was macht die Mutter? Klar, Schock, alles okay. Dann ruft sie ihre Tochter an und die Tochter geht nicht ran. Und dann steht drin, es steht jetzt nicht wann, es steht drin, kurze Zeit später, hat sie nochmal angerufen, um die Stimme zu hören.
Ja.
Das war so ein Punkt. Oder wenn sie sich wundert, meine Tochter hat sich ja früher nie die Fingernägel gemacht. Du, deine Tochter ist älter geworden. Ja, das ist auch diesen Abschluss, den wir schon hatten.
Ja.
Damit musst du klarkommen. Also das ist,
ja, gut,
und das zieht sich durchs Ganze. Nein, sowas zieht sich durchs ganze Buch.
Ja.
So. Dann empfand ich sie teilweise als ausgesprochen überheblich. Und das habe ich in all den Kritiken nirgends gelesen. Ist euch mal diese merkwürdige Obsession mit Universitäten aufgefallen? Ja, alles, was hier rosa ist. Ich würde mal vorlesen. Mal gucken, ob ihr mir das... Das sind immer nur einzelne Sätze. 1300 Einwohner, außer Gastronomie, Hotels und Einzelhandel gibt es in der Region nicht allzu viel zu tun. Die nächste Uni liegt mehr als eine Stunde entfernt. Die Leute im Studienalter, davon spricht sie von ihren Nachbarn, die Leute im Studienalter, die zu dritt in ein altes Haus am Dorfrand bezogen, fielen im Ort sofort auf. Der Satz beginnt hier. Die drei Leute nebenan schienen fast den ganzen Tag zu Hause zu sein, im Garten abzuhängen und Musik zu hören. Mussten die nicht arbeiten oder studieren? Später fand er eine neue Partnerin, sie war etwas älter als er und hatte zwei Söhne, die bereits studierten. Vor einigen Jahren, Lin studierte schon, lernte ich jemanden von dem Musikfestival kennen, bla 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 bla. Der lebte in einem Rotklinkerhaus nicht weit von der Uni entfernt. Mich interessierte, ob sie studierten oder arbeiteten, was sie wirklich machten. Dann ist eine Aufzählung, das Mädchen, das mit einem anderen Auto auf dem Heimweg von einer Party war, ein weißes Kreuz am Straßenrand, der Junge, der nach einer Party betrunken in den See gesprungen, bla bla bla, die Studentin, die nach einem Tinder-Date als vermisst gemeldet wurde. Sie wollte nicht mehr mit dem Auto fahren, wünschte sich eine Uniklinik, Cafés und Geschäfte in der Nähe. So, zack, 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 zack. Nein, das war's nicht. Seine Mutter versuchte ihm das auszureden. Sie möchte, dass er bleibt, Abitur macht und studiert. So. Wisst ihr, wie oft es hier um Ausbildungen ging in diesem Buch? Das ist eine Erwartungshaltung, mit der die Mutter wahrscheinlich durchs ganze Leben geht. Und wir hatten ja schon gesagt, diese auf ihre Tochter projiziert. Übrigens ist das auch der Punkt, wenn deine Tochter sich mal Stunden, tagelang nicht meldet, dann könnte das vielleicht auch an deiner Übergriffigkeit, an deinem Auftreten der Tochter gegenüber, diesen Erwartungsdrang, den du deiner Erwartungshaltung, die du deiner Tochter entgegenbringst. Ich fand das furchtbar. Ich habe überlegt, ist das beabsichtigt? Ist das vielleicht die Autorin, die das gar nicht absichtlich reingeschrieben hat, aber dadurch wirklich ziemlich genau in der Mitte aufhört, diese Beschreibung, dass immer irgendwie die Leute bezogen auf die Universität, außer dass ich die Lin mal kurz vorgelesen habe, alles, was ich vorgelesen habe, hat nichts mit Lin zu tun, ne? Dass Lin studiert, das kommt an ganz, ganz vielen anderen Stellen vor. Und das war wirklich durch die Bank, ging es um andere Leute. Sie beurteilt also andere Leute danach, müssen die nicht studieren in dem Alter? Sollten sie doch studieren? Und Bekannte, die sie diese hatte, sind generell in Uninähe gezogen oder haben in Uninähe gewohnt. Also ihre Bubble oder sowas ist scheinbar irgendwie sehr stark universitär geprägt. Und das fand ich dann ganz zum Schluss ziemlich krass, wo dann eben Lin sagte, sie will bei einer Bäckerei arbeiten. Diese Enttäuschung der Mutter. Und deswegen glaube ich, diese Universitätsstudienbezogenheit der Mutter, die ich jetzt vorgelesen habe, die ist bewusst von der Autorin gesetzt.
Ja.
Wenn dem so ist, grandios. Macht genau. Mir die Figur unsympathisch, aber fand ich mega. Wenn das unbeabsichtigt war.
Nee, ich glaube, das ist beabsichtigt. Also, zu dem ersten, was du gesagt hast, mit dem diese Übergriffigkeit, wart man noch 10 Jahre ab, bis dein Junge ein bisschen älter ist.
Ja.
Du wirst dann auch noch mal irgendwie checken, so, ist er jetzt beim Freund angekommen? Der hat gesagt, er geht jetzt los, er sollte sich melden, wenn er angekommen ist, hat er vergessen. Bis dahin rufst du halt irgendwie 10 Leute an, weil du denkst, was ist da passiert? Der sollte sich melden. Er hat sich bisher immer gemeldet, wenn er bei einem Kumpel angekommen ist, weil er der Weg...
Richtig. Also, im normalen Rahmen bin ich da vollkommen bei dir. Aber
und in dem Fall ist ja eine Notsituation. Ne? Sie hört ja ewig nichts von ihrer Tochter, dann kippt sie plötzlich um, liegt im Krankenhaus. Und dann sitzt sie alleine in ihrem Haus und malt sich natürlich einen Teufel an die Wand. Sagt sie ja später auch noch mal. Also das kann ich, glaube ich,
ja, aber die Ärztin hatte ja schon gesagt, es war ein Schwächeanfall. Höchstwahrscheinlich dehydriert, glaube ich, wurde das gesagt. Ich weiß, du machst dir als Elternteil Sorgen. Ist vollkommen richtig. Aber dein nächster Impuls ist doch dann nicht, alle Nachrichten der letzten Monate durchzugehen. Gab es da irgendwo, oh Gottes Willen, wieso ist denn das jetzt passiert? Gab es da?
Aber da finde ich die Bezeichnung übergriffig falsch.
Überfürsorge.
Ja, okay, damit kann ich leben.
Ja, machen wir es Überfürsorge.
Weiß ich auch am Ende. Wobei, es gab auch so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, also diese Sache mit dem Stirnband, ne, sprich doch vorher mit deiner Tochter und greift deiner Tochter nicht einfach ins Gesicht, um da irgendwie das Stirnband.
Das, aber das sagt sie ja selber, es kommt dieses mütterliche Vibe wieder bei ihr durch. In dem Moment, das reflektiert sie ja.
Im Nachhinein, na klar.
Nee, dass ihre Tochter, in dem Moment, wo sie wieder zu ihr zieht, dass sie wieder in die Rolle der Mutter verfällt und es ist, wie als wäre Lin wieder 12, 13, 14, 15. Und dementsprechend auch ihre Muster. Und so geht sie mit ihrer erwachsenen Tochter genauso um, wie als wäre sie eben noch 12, 13, 14. Und später sagt sie ja zu ihrem als sie über ihren Nachbarn spricht, wir haben gar keine Telefonnummern getauscht. Es ist eigentlich sehr angenehm, dass ich jetzt nicht permanent das Handy checke, um zu gucken, hat er mir geschrieben, ist da was, kommt da was? Sondern eben, und da hatte ich so ein bisschen dieses 90s-Kids-Gefühl wieder. So, ja, wenn du zu deinen Freunden bist, musst du halt hingehen. Oder die Eltern anrufen, was immer ein bisschen komisch war. Und dementsprechend
oder der Fluch der Technik. Ich meine, wir mussten damals zu Hause sein, wenn die Lampen angehen. Ja, heute wird sofort angerufen. Und dann musst du auch rangehen. Das ist ja aber ein anderes Thema.
Ja, sie checkt ja auch permanent sind die blauen Haken schon da?
Ja, ja.
Na, in dem Moment auch am Ende, als sie das Video sieht von dem Mädchen, was ein bisschen aussieht wie die Tochter.
Ja, also ich verstehe das. Ich verstehe das gut. Also so rein emotional, wenn ich bedenke, wenn so eine Tochter da in irgendeiner Notlage ist, da dreht man durch als Mutter. Und gerade wenn man so eine enge Beziehung hat wie die beiden, was die ja scheinbar gehabt haben, durch den Tod des Vaters, die waren ja doch sehr miteinander. Sie bedauert ja auch immer, dass sie kein Erziehungskorrektiv hatte durch den Mann.
Fand ich sehr
gut. Bedauert sie, verstehe ich auch. Ist aber Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also sie hat aber auch so ein bisschen, also Annette hadert auch mit dieser Mutterrolle, mit dem, was sie reingebuttert hat, mit dem, und da gibt es so eine Szene, die fand ich ganz schrecklich, wie sie da diese Unterlagen von der Versicherung raussucht und sie poltert extra laut mit den Akten, damit die Lynn das mitkriegt, dass sie da was macht. Wo ich mir denke, Mädel, du hast ja noch nicht mal gesagt, dass es ein Problem gibt. Woher soll die Arme das wissen? Also diese, die haben ein ganz komisches Verhältnis miteinander.
Teilweise fand ich das auch ungesund.
Ja, das war auch ungesund, würde ich auch sagen. Definitiv. Und zwar, ich weiß auch, wo der Hass im Pfeffer liegt. Die Mutter spricht nicht mit der Tochter. Die spricht nicht. Die Lynn versucht immer mal anzuknüpfen. Also da gibt es die Szene, wo sie diese Kartons auspackt vom Vater. Mhm. Die stellt immer mal wieder Fragen. Aber von der Mutter kommen nur Gedanken. Mhm. Und es kommt nichts, was sie verbalisiert. Und das ist echt schwierig.
Wobei Lynn ja auch dann teilweise genauso agiert, ne? Mit den Nachbarn. Ach so, ja, nee, mit denen habe ich gesprochen. Ja, klar, weiß ich alles schon.
Ja.
Und dann kommt ja so ein Gespräch zustande. Aber du wolltest mal sagen.
Das wäre nämlich mein Punkt. Ich habe vorhin gesagt, das Reflektieren ist gut. Nein, hier wird alles tot reflektiert. Red miteinander.
Ja, so, aber das Reflektieren ist ja trotzdem erstmal wichtig und gut.
Nee, weil die befindet sich in Gedankenspiralen, die nicht mehr gesund sind. Anstatt, dass man einfach das Gespräch sucht. Die Versicherung war mein Ton. Also die Versicherung war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, ich flippe hier gleich aus. Die ist über 20. Die Versicherung deiner Tochter sind überhaupt nicht dein Problem.
Ja.
Die hat sich da schön selber drum zu kümmern. Das geht dich einen Scheiß an.
Deine Aufgabe war es nur, ihr das zu sagen, dass sie das machen soll.
Und wo ich, da habe ich, glaube ich, Wohlstandsverwahrlosung dran geschrieben. Das ist die Szene, wo sie irgendein Möbelstück weggibt an den Falschen.
Furchtbar.
Mit dem Bett, das war, das ist ja der Tisch, die Couch.
Das war das Sofa, das currygelbe Sofa.
Ja, das.
Und 1000 Euro. Und dann so, ja, was soll's, ist erledigt. Seid ihr wahr? Also so, wer bei so viel Geld sagt, ja, was soll, es ist erledigt.
Ah, die Szene, also die hat mich maßlos aufgeregt, weil es gab so ein paar konstruierte Momente, einfach nur, die mich maßlos genervt haben. Das war die Versicherung. So, das ist so ein Problem, was da aufgemacht wurde, wo ich denke, oh, ja, 20%, du hast das vorhin gesagt, Alex, ne? 20% der Deutschen hat keine
so. Wir hatten im Auto schon mal genau über die Szene gesprochen. Ich werde da gleich meinen Senf auch nochmal dazugeben.
Und das mit dem Sofa, wo du denkst so. Die Mutter komplett weltfremd. Warum soll das jetzt zeigen, dass sie so weltfremd ist, dass sie einfach keinen Plan davon hat, wie diese ganze moderne, in Anführungsstrichen, Welt funktioniert mit eBay und Co. Aber dort dieses, nee, wird schon passen. Ja, ich habe dich nicht erreicht. Die haben das schon mal mitgenommen. Die haben mir irgendwas gezeigt. Ja, war so naiv, ganz ehrlich. Wo hat die letzten Jahre gelebt?
Naja, die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, die ist so ängstlich auch dieser Tochter gegenüber oder so unsicher dieser Tochter gegenüber, dass sie und hält von ihrer Tochter, die ja dort und da und dort studiert hat und das gemacht hat und das gemacht hat, so viel, also die steht auf so einem Sockel, dass sie einfach sich gar nicht vorstellen kann, dass die Tochter da irgendwas noch nicht geregelt hat, sozusagen. Und sie vertraut darauf. Es ist an Haaren herbeigezogen ein bisschen. Mir ging es genauso beim Lesen. Ich habe echt gedacht, das kann
nicht sein. Sie hat ja dann gesagt, sie hat sich gewundert darüber. Sie dachte, die auch Tochter gammelt den ganzen Tag bei ihr nur in dem Zimmer rum. Mhm. Und hat dann gesagt, aber in all dieser Zeit hat sie dieses ganze Berlin-Thema abgewickelt. Mhm. Also das reflektiert sie ja schon. Oder das checkt sie ja dann in irgendeiner Form schon. Aber, und was du meinst mit der Wohlstandsverwahrlosung, ich hatte dort ein bisschen eher das Gefühl. Und das fand ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Tochter war an dem Punkt, wo sie komplett desillusioniert war. Sie kam mit High Hopes aus ihrem Studium, hat dann angefangen bei dieser NGO. Ich glaube, es war eine NGO, oder? Mhm,
ja.
Und dachte sie, jetzt kann ich die Welt retten. Und dann hat sie gemerkt, ja, das ist nur der Wolf im Schafspelz. Die machen genau den gleichen Kram. Und alles, was sie sich damit aufgebaut hat, das war ihr in dem Moment scheißegal. Weil sie ja auch so, wie sie dieses Berlin-Thema, also ihre Wohnung dort, das Ganze alles abgewickelt hat. Sie hatte ja scheinbar auch keine Freunde. Es war ja auch niemand da, irgendwie, der beim Umzug irgendwie geholfen hat. So, es war ja nur die Mutter. Und dann hat sie das Ding so innerhalb von einer Woche abgewickelt und gesagt, nee, ist mir egal. Hauptsache, es kommt weg, bisschen Cash noch rein, aber der Rest ist mir egal. Jetzt ist weg, jetzt ist auch egal. Abgehakt.
Und da kommt, das bestätigt völlig meine These. Dir es zu erlauben, nur weil du gerade schlechte Laune hast oder weil du desillusioniert bist, so viel Geld wegzulassen.
Das ist impulsiv. Ja.
Das ist Wohlstandsverwahrlosung. Das kannst du dir nämlich nicht leisten. Da kannst du genauso schlechte Laune haben. Wenn du kein Geld hast, dann rennst du diesen Leuten hinterher und sorgst dafür, dass du irgendwie wieder kriegst und tust nicht so, gerade wenn die Mutter ist hoch verschuldet und sieht, dass ja alles in den Bach runtergeht. Es ist das mit diesem Bild und was weiß ich nicht alles. Und dann zu sagen, naja, auch mal einen Haken dran.
Die Tochter ist allgemein übelst egozentrisch.
Das sind für mich einfach so Probleme, aber da sind wir, das ist nicht mein Buch, Problem des Buchs, dann mag ich einfach die Figuren nicht.
Ja.
Und das ist ja auch nicht weiter wild. Ich hatte teilweise das Gefühl, das Buch ist ein Erziehungsratgeber. Im Sinne von, wir denken mal über alles nach. Und was könnte man noch tun? Und was wäre noch da eine Idee? Das hat mich einfach da gestört. Und spannend finde ich tatsächlich, beide haben ihre erinnerungsbezogenen Leichen im Keller. Na?
Was meinst du damit?
Die Tochter hat ihre Kindheit anders wahrgenommen als die Mutter.
Ah.
Zum Beispiel.
Ja.
Und die Mutter hat das Großziehen der Tochter anders wahrgenommen als die Tochter.
Ja.
Die passen nicht zusammen, die Erinnerungen, die beiden haben. Plus, sie haben da aber noch nicht miteinander drüber gesprochen, um gemeinsam ein gemeinsames Bild zu finden, was dazu führen würde, dass dieser Austausch und die weitere Kommunikation danach nicht so gestört ist. Denn die haben beide ein völlig, Weltbild ist jetzt groß, aber ein Bild der jeweils anderen Person. Ja. Das passt auch zu diesem Erwartungsmanagement. Die Mutter weiß gar nichts von der Tochter eigentlich.
Und ganz ehrlich,
stimmt.
Das wird mit den meisten Eltern und Kindern immer so bleiben.
Und das ist doch auch okay so.
Ja, also weil ganz ehrlich, ich weiß ja, wie ich habe meinen Vater oder meine Mutter, meine Eltern ganz anders als ich als Kind wahrgenommen, als sie sich wahrscheinlich selber wahrgenommen haben, unsere Beziehung auch wahrgenommen haben. Das merke ich auch jetzt mit meinen Kindern. Wenn ich manchmal auch ein bisschen unwirsch reagiere, wenn mein Kind mir Fragen stellt und ich dann denke so, ja, ist doch ganz selbstverständlich. So, ach nee, Quatsch. Dann denkt man drüber nach, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Woher soll sie es denn wissen, was ich den ganzen Tag mache? Sie hat ja gerade mit vielen anderen Dingen Probleme, mit ihrem heranwachsenden Körper, mit Emotionen, mit Hormonen, mit Freunden, mit Rumgebitsche und im Freundeskreis. Und also da ist alles wichtiger. Und dann, wenn sie dann mal Langeweile hat und feststellt, ach, was machst denn du gerade? Aha. Und wie ist das so? Und aha, dann merkst du, sie weiß es natürlich nicht. Und dementsprechend wird sie eine ganz andere Wahrnehmung davon haben. Und dann schaut man mal, wenn man durch die Augen des Kindes schaut, sieht man mal nur, was für ein kleiner Ausschnitt man selber als Elternteil in diesem Kinderleben ist. Da spielt man den Großteil des Tages keine Rolle. Und dann nur diese, deswegen gibt es auch Hotel Mama oder Hotel Papa oder wie auch immer. Deswegen kommt es gefühlt in jeder Familie genau zu diesen Diskussionen, weil die einfach mit sich selber beschäftigt sind und diese kleinen so, ja, kommst du zum Essen? Ja. Und die Eltern sind mal ein bisschen kurz entspannt, weil sie denken, oh, die Kinder sind aus dem Alter raus, wo sie die ganze Zeit so needy sind und die ganze Zeit an einem dran kleben und beschäftigt werden wollen und machen plötzlich was für sich selber und dann vergisst man gerade, ach so, scheiße, ich hatte da drüben noch ein Kind sitzen, das hängt schon wieder am Telefon. Na gut, dann muss ich mich jetzt doch mal darum kümmern. So, also, das kann ich verstehen. Also, ja.
Und es ist ja auch eine Sache, dass sie offensichtlich das Lebensthema der Tochter, nämlich diese Umweltgeschichte, diese Aktivistengeschichte, irgendwie nie besprochen haben. Denn die taut von ihrer Einsilbigkeit, wo die Tochter eigentlich nicht viel erzählt, aber als sie dann der Mutter erklärt, was ihr Problem mit der Firma ist, taut die total auf. Also offensichtlich hat die darüber noch nie gesprochen, was sie da eigentlich tut. Und das suggeriert mir dann immer, offensichtlich hast du dich nicht so detailliert für das Leben deiner Tochter interessiert, als dass du mal so krass nachgefragt hast, weil es ist ein Unterschied zwischen, ja, was machst du gerade so und wie geht's dir? Das ist Interesse haben, grundsätzlich.
Ja.
Aber du hast gerade von deinem Job erzählt, was genau machst du da? Was genau sind die Probleme da? Mhm. Und das meine ich mit miteinander reden, statt drüber nachdenken.
Ja.
Ein Gespräch dauert immer gerne viele Stunden, gerade mit erwachsenen Kindern, dass ich einen 15-Jährigen, der nach Hause kommt und frage, wie war es in der Schule, und er antwortet, gut.
Reicht auch.
Was ist denn heute passiert? Alles wie immer.
Ja.
Dass der dort 10 für ihn gerade weltbewegende Ereignisse hatte, aber das wird er doch mit seinen Eltern nicht teilen und das ist auch völlig okay so.
Besser ist.
Aber eine Tochter, die quasi ihren Master hat, anfängt zu arbeiten und die ich dann, man muss sich ja auch nicht alle 10 Tage sehen. Es reicht ja einmal im Quartal oder im halben Jahr, wie auch immer. Aber dann redet man halt mal einen Abend. Und das ist dann auch eine abendfüllende Veranstaltung, weil man dann halt mal ins Detail reingeht. Und ich habe das Gefühl, dieses Gespräch haben die da zum ersten Mal geführt. Was machst du eigentlich genau? Und das finde ich dann immer so, da habe ich halt eine andere Wahrnehmung. Das ist das Gleiche mit dem Erwartungsmanagement, dass die Mutter gegenüber ihrer Tochter betreibt. Also was erwarte ich von meinem Kind? Erwarte ich akademische Grade? Wohlstand, du machst das, was dich glücklich macht und so weiter. Oder, und das finde ich eigentlich so eine coole Sache, das sage ich jetzt aus der Perspektive eines sehr, sehr kleinen Kindes, wo ich das Problem noch nicht habe. Das Kind hat sich nie überlegt, möchte ich auf die Welt kommen? Es ist eine Entscheidung der Eltern gewesen. Mhm. Was das Kind mit diesem Leben macht, wir können quasi grob die Richtung, den Schubser geben.
Und das Werkzeug dafür in die Hand.
So, mhm. Aber wenn das Kind da mit diesem Werkzeug das Fahrrad auseinandernimmt und dann schreiend irgendwo hin oder in die andere Richtung rennt, dann ist es nicht, also das ist für Eltern ganz schwer zu akzeptieren, das kann ich auch völlig nachvollziehen. Aber es liegt einfach nicht in unserer Hand, weil das ab einem bestimmten Punkt völlig eigenständige Menschen sind, denen man natürlich auch später noch helfen möchte und wo man sagt, ach Gott, was macht es denn schon wieder? Aber am Ende des Tages, jetzt stellen wir uns vor, die hätte das Bild voll bezahlen müssen, hat keine Versicherung. Das ist das Problem der Tochter. Punkt. Und du kannst deine Hilfe dann anbieten und sagen, brauchst du Unterstützung? Und wenn die dann sagt, nö, ich mach das schon, dann hast du dich da schlicht und ergreifend rauszuhalten, weil das das Problem deiner Tochter ist.
Das ist aber ein schmerzhafter Prozess, den Eltern erstmal durchmachen müssen.
Und ich hatte nicht das Gefühl, die hat den irgendwann, die Mutter hat den bis zum Ende des Buches nicht hundertprozentig erreicht.
So, da fragt man sich, gab es da eine Pubertät? Weil die Pubertät ist genau das, dieser Abnabelungsprozess, dieser schmerzhafte Abnabelungsprozess.
Mhm. Ja, es gibt ja so Pubertäten, die laufen so still, ne? Mhm. Also wo die Kids das wirklich, also entweder gut durchkommen, ne? Sowas gibt's, hoffe ich ja, dass das bei uns so war. Also wir hatten nicht so komplizierte Pubertäten. Oder wo einfach die großen Kämpfe ganz groß sind oder wo die Kinder wirklich still leiden. Das ist halt die Frage, was hier passiert ist. Bei der Lynn bin ich mir absolut unsicher, was die da so erlebt hat und wie die das alles so sieht. Ich finde, man kann wenig in sie reingucken.
Oh. Doch, da muss ich ganz kurz einhaken. Ja. Ich glaube, sie hat still gelitten, weil sie an einer Stelle sagt, ich habe doch immer gemerkt, wenn was Schlimmes im Radio kommt, da hast du
das
Thema gewechselt. Ja. Das hat die ja alles mitgekriegt.
Das hat die registriert.
Und die hat das einfach... Deswegen Erwartungsmanagement, die hat sich gesagt, die Mutter hat schon genug zu tun, der Vater ist tot, Geld sieht schlecht aus und die will mir diese ganzen Probleme nicht auch noch aufbürden. Dementsprechend halte ich mich mit meinen Problemen zurück und sage einfach nicht viel.
Und kümmere mich
beziehungsweise so. Und sie traut mir auch nicht das Leid der Welt zu. Sonst würde sie ja nicht ständig einen Radiosender wechseln, wenn mal irgendwas passiert ist. Deswegen hätte ich gesagt, diese Pubertät wird jetzt gerade ausgelebt. Also dieser Emanzipationsprozess.
Bruch, ne? Ja. Weiß ich nicht. Was mich so ein bisschen gestört hat, es kommt ja am Ende raus, die Lynn hat ihren Job aufgegeben und scheinbar ohne der Mutter Bescheid zu sagen. Mhm. Das ist ja vermutlich die bis dato schwerwiegendste Entscheidung in ihrem Leben. Wir haben vorhin schon gesagt, sie scheint jetzt nicht wirklich Freunde oder groß Bekannte gehabt zu haben in der Stadt. Das heißt, ein derart schwerwiegender Schritt wird ohne Rücksprache mit der Mutter gehalten. Ansonsten über. Ich hatte das, im ersten Moment hatte ich so eine Art Rebellion der Mutter gegenüber. Also ich fand nach wie vor diese Beziehung Mutter-Tochter ist vollkommen ungesund, aber dass die Mutter hatte für mich immer sowas, das meinte ich mit übergriffig von, auch immer sowas leicht Kontrollierendes. Ihre Tochter, ne, dass die Tochter gesagt hat, nee, das ist jetzt meine Entscheidung. Ich lasse dich da raus. Das geht dich nichts an. Wozu das dann, dass das nachher dann die Katastrophe führt. Also ich mache dir einen Schwächeanfall eben genau dafür verantwortlich, bloß ganz klar, aber ich hatte das war so eine Szene, kam ich nicht wirklich mit klar, dass sie da die Mutter nicht mit einbezogen hat.
Aber das ist doch, also der gesündeste Punkt ist, du redest mit deinen Eltern, die sagen, mach's nicht, du machst es trotzdem und die sagen am Ende alle, hey, wir haben dir unseren Rat gegeben.
Und hast du aber vorher mit deinen Eltern geredet. Genau.
Das ist der gesündeste Weg.
Ja, genau.
Der ungesündeste Weg ist, du redest mit deinen Eltern, du willst aufhören, sie sagen, mach's nicht, du machst es nicht und bist damit unglücklich. Und wir sind genau in diesem Zwischenpfad. Ich mache jetzt, was ich will, aber ich rede nicht mehr drüber, weil ich weiß oder antizipiere, die weiß gar nichts, die reden ja nicht miteinander. Ich antizipiere, dass du mir das ausreden würdest. Das heißt, die sind in diesem Prozess des Abnabelns jetzt langsam in der Mitte angekommen und entwickeln sich weiter. Und das ist auch der Prozess, den das Buch durchmacht. Am Anfang gibt es quasi diese Verbindung nur in den Köpfen. Dann entsteht die Verbindung und es führt zu Irritationen zwischen den beiden, logischerweise. Und ich glaube, gegen Ende des Buches hat die Mutter das zumindest verstanden, was jetzt hier, dass die Tochter schon weiß, was sie will Und dass das schon werden wird.
Aber nur, weil die Tochter, und da gehe ich mit dir mit, Alex, das ist ganz richtig, weil die Tochter wieder auf irgendeiner Konferenz ist. Also das beruhigt, hatte ich den Eindruck, das beruhigt die Annette massiv, dass die Tochter wieder in die Aktion kommt. Wäre die Tochter weiterhin 10 Stunden Angestellte in der Bäckerei, wäre die Mutter nicht entspannter. Mhm. Würde ich jetzt behaupten.
Ja, ja. Argument, nee, dazu nehme ich gleich eine Anschlussfrage, aber erstmal kurz zu dem Prozess. Findet ihr, so schmerzhaft dieser Prozess für uns als Lesende ist, findet ihr, dass das Buch das gut macht? Dass es sozusagen ein Appell ist an Eltern, an hauptsächlich Eltern, die vielleicht mehr in das Gespräch mit den Kindern zu kommen, dass das sozusagen diese Probleme löst, dass das.
Nein.
Ich glaube, viele Eltern, ich denke, einige Eltern-Kind-Beziehungen könnten durchaus genauso sein, dass einfach zu wenig geredet wird. Ja. Also das habe ich gemerkt bei meinen Eltern gegenüber ihren Eltern, dass die irgendwann mal gesagt haben, als Geschenk so für die hier ein Buch, schreibt mal eure Erinnerungen aus, wie ihr das so gesehen habt früher, wie ihr, wo man gemerkt hat, okay, ihr wisst das nicht, ihr habt da einfach nicht mit denen gesprochen.
Und das ist gar nicht so schwer.
Ja.
Ne? Also es geht ja wirklich einfach nur ums Gespräch, ums tiefe Interesse. Ich glaube, dass das sehr viel passiert und dass das auch in, also die ist ja ungefähr so alt wie ich, ne? Auch wir, die wir es schon alle besser machen wollten als die Eltern und mit unseren Kindern ganz viel gemacht haben und ganz viel, was weiß ich, Frühförderung und tolle Urlaube und das ganze Programm. Selbst wir haben das nicht geschafft. Mhm. Die wir wirklich aufs Kind versucht haben zu gucken. Das ist zum Teil normal, dass Generationen eben nicht miteinander diese gleiche Wahrnehmung haben, dass die einfach das, aber man sollte es miteinander abgleichen. Und es ist eine ganz tolle Erfahrung, aber auch schmerzhaft, wenn die Kinder einem sagen, da hast du, das war echt scheiße, Mama. Mhm. Das war richtig scheiße. So in der Reflexion dann. Mhm. Das müsste Lynn mal machen. Das macht sie ja dann auch, als sie diesen Karton auspackt vom Johann, ne, mit den Sachen von dem Vater. Das Problem ist aber, dass dann oft Eltern wütend werden und nicht zuhören. Also das liegt ganz wie an der Elterngeneration, würde ich sagen.
Wobei das ein schöner Punkt ist. Wäre das mit reingekommen, dann hätten wir sagen können, okay, das ist dieser Abnabel, dieser Prozess dargestellt. Und würde das vor allem auch für mich, dieses große Ganze, das Ganze mal in einem Knall endet. Ne?
Das tut es nicht. Geht mir genauso, das tut es nicht.
Unterm Radar. Und deswegen habe ich Nein gesagt, als du gefragt hast, macht sie es gut. Sie macht es nicht gut. Das Buch ist zu kurz, um das wirklich zu machen. Und
oder an den falschen Stellen zu lang.
Ja, okay. Aber du musst schon wirklich tief wühlen, um an diese Stellen ranzukommen. Mhm. Was ich grundsätzlich ja gut finde. Ich liebe Wühlen. Wühlen ist gut, weil es so viele Momente in diesem Buch gibt, wo sie mich in die Wahrheit reintritt. wie oft hier irgendwo Binse steht, weil hier sind Sätze drin, da hätte ich brüllen können vor Wut. Das macht sie aus meiner, für mich dieses Psychogramm, für was das Buch ausgezeichnet wurde. Und ich habe extra das Zitat noch mit aufgeschrieben, für was das Buch ausgezeichnet wurde. Ein sensibel gebauter Roman. Und ich bin dabei. Für mich ist der sehr gebaut.
Mhm. Und sensibel.
Es ist positiv gemeint, aber ich sehe da die Kritik drin. Sie erzählt ganz viel, aber nein, anders. Sie zeigt uns ganz viel oder sie erzählt, aber sie zeigt es nicht genug. Wie soll ich das? Die reden über alles oder sie denkt über alles, aber all diese Sachen passieren ja quasi in einem Prozess und dann bräuchten wir quasi noch mehr Fleisch am Knochen, um diesen Prozess zu fühlen, ohne dass ich sagen muss, sondern dass wir merken, hier findet so ein Prozess
Show
statt.
Show don't tell.
Quasi. Show don't tell. Auch das steht mindestens 3-mal am Rande dieses Buches, wo sie Klarheit, also wirklich Dinge, die wenn du lesen kannst und schon mal einen Roman gelesen hast, dann wirst du verstehen, was damit gemeint ist. Eine Stelle, wirklich, das geht gar nicht.
Sie macht das, also hast du schon?
Ich habe die Stelle, ja. Seite 37. Etwas entfernt auf dem Sandweg nahe der Landstraße sah ich jemanden liegen. Wie eigenartig, ein Mann in einer roten Trainingsjacke, einer Jacke, wie Johann sie besaß. Was für ein Zufall, der Mann trug eine blaue Jogginghose, genau wie Johann. Wie seltsam, die Adidas-Sneaker mit den leuchtenden Streifen. Hätte ich auch schon wieder platzen können, Adidas-Sneaker haben fast immer leuchtende Streifen, aber egal. Ebenfalls wie die von Johann. Und wenn du das machst, hier machen wir einen Haken dran. Wir haben verstanden, was du uns mitteilen möchtest. Du willst es nicht wahrhaben, dass das wirklich dein Mann ist. Aber natürlich sah ich, dass es Johann war, der dort lag. Den Satz hätte ich auch noch akzeptiert. Nee. Doch etwas in mir weigerte sich, den Gedanken zuzulassen, ja, die Tatsache anzuerkennen. Das habe ich schon begriffen nach den ersten vier Sätzen.
Und das ist genau der Punkt. Darauf will ich bei jedem zweiten Buch, das wir irgendwie besprechen, darauf hinaus. Dieses, ich möchte nicht für dumm verkauft werden als Leser. Hört auf, mir Dinge nochmal und nochmal und nochmal und nochmal zu erklären. Ich habe es verstanden. Und wenn ich es nicht verstanden habe, dann liegt das an mir als Leser und nicht an dir als Autor. Dann lass die paar Prozent dumm sterben, die das nicht gecheckt haben, dass sie das nicht wahrhaben will. Ist okay.
Weil das jetzt
aber verarsch nicht die anderen 98 Prozent,
die das Lektorats Buch lesen. Das Lektorat ist.
Na, nee, nicht das Autor. Die, nee, es hat ja jemand geschrieben. Und ja, ich kann nicht immer das Lektorat, du kannst nicht den Kontrolleur dafür fertig machen, dass deine Arbeit
nicht. Der kann den Text nicht umschreiben. Der kann nicht sagen, ich mache das anders.
Das ist seine Aufgabe.
Nee, der soll, nee.
Aber ich gebe euch noch so also, ein Hämatom im Gesicht eines Menschen ist der Beweis für seine Verletzbarkeit.
Oh ja, also
das geht für mich einfach nicht. Dabei hat dieses
Buch. Da war ich schon emotional tot.
Total gute Momente, wo ich habe am Anfang hier eine Szene, wo ich gedacht habe, es könnte richtig interessant werden. Weil das Gefühl, Alex, ich bin gespannt, ob du das Gefühl auch hattest. Ich hätte einen Tee bestellen und alles gelassen sehen können, doch ich war ungeduldig geworden. Zurück am Anfang wartete ich, am Empfang wartete ich wieder. Minute um Minute tippte nochmals auf die Messingklingel. Neben der Vase mit den Dillblüten entdeckte ich eine Silberschale, darin in Seidenpapier gehülltes Konfekt. Überflüssiger Satz, egal. Ich wickelte eines aus und schob es in den Mund. Feigengelee in dunkler Schokolade, wie zu erwarten war, schmeckte es besonders gut. Ich klingelte ein weiteres Mal an der Rezeption, holte mir ein zweites Konfekt aus der Schale. Die Stille im Foyer wirkte auf einmal wie eine Inszenierung. Ich fühlte mich unsichtbar und zugleich beobachtet. Wieder, Binse, lass diesen Scheißsatz weg. Denn das Gefühl hatte was Kafkaeskes am Anfang. Du stehst dort, bimmelst. Dort laufen die ganze Zeit Leute an dir vorbei.
Oder
du fühlst dich wie im Prozess. Du fühlst dich ausgeliefert. Ich will was. Es interessiert keinen. Ja. Es laufen alle an mir vorbei. Ich fange schon an, irgendwelche Süßigkeiten zu mampfen. Aber dann, ich fühlte mich unsichtbar und zugleich beobachtet. Das kannst du mir doch zeigen. Das hast du gezeigt. Erzähl es doch nicht nochmal. Und das ist für mich ein ganz großes Problem. Deswegen habe ich gesagt, das sind die gleichen Gegenwartsroman-Probleme wie immer. Ihr denkt, wir sind alle ein bisschen blöde, hast du ja vorhin schon angemerkt. Und ihr habt gute Ansätze und reißt sie dann mit dem Arsch wieder ein.
Oder ich habe noch Material für 100 Seiten, ich brauche aber 200, hat der Verlag gesagt. Also muss ich die Sätze noch ein bisschen ausformulieren.
Oder ich muss mir meine eigene Situation, die ich da beschreibe, aus meiner Erinnerung noch mal selber richtig klar machen. Und deswegen muss ich es nochmal zusammenfassen.
Ja. Das ist, dann sind wir wieder beim
Dann sind wir wieder beim Autofiktionalen. Ja,
genau. Wisst ihr, was mich an der Szene gestört hat? Das sind nicht deine Konfekts. Wieso frisst du da die halbe Schüssel?
Die hat richtig viel gegessen davon. Ne?
Also Entschuldigung bitte.
Oh gut, das sehe ich nicht ein. Also ganz ehrlich, wenn du da bist, weißt du hast ein Problem. Ich bin jetzt hier, ich habe das Problem. Ich will jetzt bedient werden. Und ich habe jetzt dreimal hier bimmelt. Jetzt fresse ich euch aber auch euer Konfekt weg.
Du gehst doch auch nicht zum Fleischer oder in die Käsetheke und nimmst dir da diese kleinen Käsestückchen weg. Mit dem.
Aber die wollen dich betrügen. Mit dem Bild. Nee, so, aber bevor du dann hier zu deinem Rage kommst.
Ja, nee, nicht Rage, das ist einfach nur
Aufklärung. Genau, Aufklärung. Eine Frage, weil wir das jetzt immer wieder angerissen haben. Ist dieses Buch für euch so ein Es-wird-schon-alles-gut-werden-Buch? Weil du hast es vorhin angesprochen, ganz kurz mit dem, jetzt verliere ich gerade den Faden, die Mutter ist erst wieder beruhigt, als Lynn endlich nicht mehr beim Bäcker arbeitet. Sie ist wieder in ihrer heilen Bubble. Sie ist wieder in bei ihren Klima-NGOs und es ist alles wieder gut. Sie ist wieder auf der akademischen Startrampe. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, bei ihr ist da auch alles fein. Sie will jetzt wahrscheinlich doch in ihrem Haus, also man kann sich ihr Leben dann ausmachen. So, ist auch schön. Sie hat da jemanden gefunden, der sagt, im nächsten Frühling will er mit ihr irgendwie die Terrasse pflastern, die Primeln aussehen. Weiß der Geier, irgendwie sich um irgendwas kümmern. Nee, um Seitenraupen, Seitenspinner irgendwie in den, in irgendwelchen
Maulbeerbäume?
In irgendwelchen Bäumen.
Irgendwas.
So, das ist auch okay. Sie hat ihren toten Mann. Also, egal, ob dein Leben doof ist, du hast Probleme mit der Versicherung, du hast einen toten Mann, deine Tochter hat einen Zusammenbruch gehabt. Auch am Ende, das wird schon alles wieder. Ist doch alles heile Welt. Wir haben eine kleine Sauna aufgebaut. Nächsten Frühling mache ich mit meiner neuen Liebe, Teenie-mäßig, einen Ausflug. Das wird auch schön. Meine Tochter ist auch wieder auf der Erfolgsspur. Oh, läuft doch. Fand ich eben dann am Ende ein bisschen zu. Ja, gut. Ist da, warum dann das ganze Terrain? Warum haben wir uns jetzt durch 200 Seiten.
Ich habe das offener gelesen. Ich habe das nicht so positiv gelesen. Ich habe das wirklich neutral gelesen. Es geht jetzt erstmal weiter. Was jetzt genau wird, werden wir sehen. Weil das Buch macht ja dieses unangenehme Thema Umweltaktivismus auf. Und es stellt sich mal wieder fest, eine negative Zukunftserwartung macht uns krank. Mhm. Wenn wir alles durch die Brille der Krise und des Problems sehen, dass, also, wenn ich jetzt schlechte Laune habe, weil das Klima nicht gerettet wird, kann ich ja nachvollziehen. Ne? Mhm. Also es wird zu wenig getan, okay. Ist es dadurch jetzt schon besser geworden?
Nope.
Und das ist das, was ich auch mit Herrn Professor Münkler meinte. Nur weil du in einer NGO bist, wird die Problemlage nicht anders. Und die hatten auch gegen Ende des Buches diese Thematik Umweltaktivismus. Was bringt das? Also das finde ich tatsächlich, hat sie ja gar nicht so schlecht aufgearbeitet. Also was ist dieses an irgendwo drankleben, bei irgendwas vor? Das hat sie, finde ich,
gut.
Von beiden Seiten beleuchtet, war gar nicht so schlecht. Aber die Zukunftserwartung beider ist maximal neutral. So, für ihr privates Glück vielleicht anders. Wird das große Ganze eher negativ. So wäre meine Wahrnehmung. Die Frage ist, bringst du Symbole, dieser Backstein, das Symbol für die untergehende Zivilisation, wird ja auch in bestimmten Momenten dann extra dort noch mit reingebracht. Ich bleibe dabei, es ist eher neutral. Ich glaube nur, dass es den Menschen, deswegen habe ich das Thema irgendwo noch mit hingeschrieben. Es gibt jetzt ich fand das Buch clever, es gibt einige Probleme in der Argumentation, aber ich fand es interessant. Frauke Rostalski hat ein Buch geschrieben, das heißt Wer soll was tun? Die hatte davor Die vulnerable Gesellschaft geschrieben, das fand ich noch besser, und da spricht sie sich dafür aus, dass wir Menschen keine Verantwortung dafür tragen, das Klima zu schützen. Keine. Denn Verantwortung erwächst nur, wenn du einen effektiven Beitrag an der Veränderung hast. Wenn ich jetzt meine Wäsche nicht mehr bei 60, sondern bei 30 Grad wasche, ist der effektive Beitrag null. Warum? Weil es Effekte gibt, man nennt das die Wasserbettprobleme, das ist der etwas sperrige deutsche Titel. In dem Moment, wo Deutschland weniger Energie, Kohle, Gas, was auch immer braucht, wird der Preis sinken und die afrikanischen Länder können endlich zugreifen oder asiatischen Länder. Denn wenn wir uns angucken, der CO2-Ausstoß ist gestiegen. Immer. Trotz aller Einsparungen, die Deutschland vornimmt. Es ist weiter gestiegen weltweit. Das heißt, ohne einen effektiven Weg der Bekämpfung weltweit ist jede Verantwortung, selbst so zu wählen, dass dafür was getan wird, nicht vorhanden. Es gibt keine Verantwortung, wenn du nichts selbst ausrichten kannst. Und für mich der Punkt, und das ist, glaube ich, das Problem der Tochter, sie sieht es auf ihren Schultern, dieses Problem. Ja. Und wenn du dir Probleme auflädst, die nicht lösbar sind für dich persönlich, die auch viel zu groß sind, also zu sagen, ich möchte Grimma oder Dresden oder meinen Stadtteil sauber halten, das ist etwas Lösbares. Und da kann ich selbst meinen Beitrag leisten und ich werde auch das Gefühl haben, ich habe was getan. Das kann nächsten Tag wieder dreckig sein. Aber ich habe einen sichtbaren Erfolg. Sie hat keinen Erfolg. Sie sieht eigentlich, dass alles torpediert wird, was sie macht. Und dann ist natürlich das Gefühl, meine Arbeit ist völlig nutzlos, riesengroß. Und sie hat keine Distanz dazu. Und das ist das, was das Buch dann wieder negativ macht. By the way, an der Stelle. Weil du kriegst nicht das Gefühl, dass es irgendwo vorwärts geht.
Aber, ist das vielleicht beabsichtigt, dass die Autorin genau die Figur so konzipiert und mit diesen Problemen beleidigt, damit sie genau auch zeigt, damit sie das zeigt, wie hilflos da auch Menschen sind in dem Punkt?
Sie sagt es ja auch.
Sie sagt es auch
am Ende, bei den Klimaklebern auch so, wenn Worte nichts mehr nützen, wenn das alles schon dann in ihrer Verzweiflung fangen sie an, sich auf die Straße zu kleben und eben der Beitrag des Einzelnen ist da nicht da. Mhm. Und da bin ich bin aber ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ja, niemand von uns hier kann jetzt in irgendeiner Form das Weltklima retten. Aber wenn wir uns alle von jeglicher Verantwortung freisprechen und sagen, ach Quatsch, ja, wenn wir es nicht machen, machen es die Afrikaner. Mhm. Dann machen es doch lieber wir.
Ja, das ist dann der nächste Rückschluss, der kommt ja nicht immer.
Nee, aber genauso ist es doch zum Teil. Also ich meine, ich sehe die ganzen Fuck You Greta-Aufkleber auf den ganzen
Das war nicht mein Punkt. Nee, wir sollten unser persönliches Glück des Moments nicht vom Weltglück abhängig machen.
Und das sagt sie aber hier auch. Genau das ist ja der Punkt. Sie sagt am Ende, die Tochter ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und sie hat ihr privates Glück in ihrem Dörfchen gefunden. Eventuell, ne, das bleibt abzuwarten, aber es sieht positiv aus. Die Weltlage, nicht aber so gut.
Sie stellt sich auch die Generationenfrage. Warum? Wir haben eine Schuld auf uns geladen.
Naja. Und da, ja schön, gut, das ist ein bisschen zu groß, weil sie das auch nicht verhandelt
haben. Ich habe, das steht jetzt hier nicht mehr dabei, als ich die Notizen das erste Mal gemacht habe, steht dort Gähn. Mhm. Das ist erst schon 100 Mal verhandelt worden.
Mhm. Sie verhandelt es aber auch nicht. Sie
nee, sagt es ja nur. Aber genau, ja es wird nur so hingeworfen, da komme ich dann in meiner Abschluss Kritik noch dazu, was ich davon halte. Aber das hat manchmal dieses, ich habe es zitiert, ich möchte Awareness schaffen. Ich will mal Themen noch mit anschneiden, die auch noch mit wichtig sind. Und wenn wir Awareness schaffen, haben wir schon viel getan. Das ist Bullshit.
Das Gefühl hatte ich aber nicht.
Und auch da möchte ich noch ein anderes Buch empfehlen. Rüdger Bregmann hatte vor kurzem ein Buch geschrieben, wo er einfach sehr deutlich macht, entweder du tust was und du tust was Gewinnbringendes, wo auch wirklich was passiert, ein effektiver Beitrag zu egal was, oder du lässt es bleiben.
Und hältst die Klappe.
Aber Awareness schaffen und mal schnell eine Instagram-Kachel posten, ist völlig nutzlos. Du versuchst damit dein Gewissen zu beruhigen und andere zu beschämen, aber ansonsten kannst du es einfach lassen. Und da stehe ich voll dahinter. Und ich finde, dass hier zu viele Themen aufgemacht werden, die nur Awareness schaffen sollen und nicht zu Ende verhandelt werden.
So. Und der Couch-Aktivismus, über den wir mal gesprochen haben, den Fritz gerade angesprochen hat.
Will sie da zu viel? Bitte? Also, also sie versucht ja die verschiedenen Themen an, also sie versucht ja einige Themen zu verhandeln in dem Buch. Und da ist die Frage, will sie bei den anderen zu viel? Weil sie die einfach sagt, die muss ich jetzt auch noch mit reinpacken.
Das, ich glaube, das ist das Problem. Die muss ich noch reinpacken. Das wird ja nichts erklärt.
Ja oder ist, eben nichts verhandelt. Genau. Also dieser mit der Schuld, mit dem Generationenkonflikt, da war ich auch, dachte ich mir, boah.
Oder sie möchte ein Abbild schaffen, ein realistisches Abbild schaffen von diesem oberflächlichen Umgang mit solch, mit den Themen. Also den Verdacht habe ich bei diesem Buch, dass es genauso wie es ist, gewollt, also von der Autorin gewollt ist, um solche Reaktionen, die wir ja auch haben, also wir gehen ja schon irgendwie mit rein, ne, zu provozieren.
Ja.
Dass sie eben nicht zu Ende erzählt, dass sie eben nicht verhandelt, dass sie eben zeigt, was weiß ich, es geht dieser komischen Hotelfirma geht es ja, das ist ja auch dann als bisschen Schmu, ne? Die wollen ja sozusagen das Bild versteigern mit dem Zertifikat, das ist toll, Reste. Mhm. Es ist total, aber sowas passiert, nehme ich mal an, also kann ich mir durchaus vorstellen. Schwierig war für mich, nochmal kurz zu dem Klimathema, ich habe es der Tochter nicht ganz abgenommen mit diesem großen Problem, was sie hat. Weil dieses Thema Zertifikatehandel, also das wusste auch ich, dass da geschmut wird. Ne? Und wenn jemand so lange im Waldmanagement und im Dings und Bums da arbeitet und das auch alles studiert hat, das war mir schon ein bisschen merkwürdig, dass die gerade über diesen Punkt stolpert.
Das ist mal wieder bei dem gebaut, ne? Da muss ein Problem konstruiert werden.
Ja. Wobei, wir müssen mal fairnesshalber sein. Das ist der Punkt, an dem die Tochter ja dann was macht. Sie arbeitet ja nicht mehr für diese
Firma. Wenn du das studiert hast, solltest du das doch im Vorfeld schon wissen, dass das passiert.
Ja, aber was hat sie denn? Sie hat gekündigt und geht zu einer Veranstaltung, wo die Verantwortlichen sitzen und will den letzten Endes auf dieser Veranstaltung ja erstmal den Spiegel vorhalten. Das ist ja was machen. Also, dass sie nichts macht.
Mir geht es um was anderes. Ja? Die hätte im Studium wissen müssen, dass das passiert. Und dann brauche ich nicht 3 Monate, um zu raffen, sondern das weiß ich bei einer Firma im Zweifel im Vorfeld.
Ja,
aber das ist
ja Spekulation.
Was ich jetzt gemeinerweise sagen möchte, du unterstellst der Autorin sehr viel bewussten Umgang.
Mhm. Ich weiß auch, warum ich das mache. Du liest
es da positiver.
Ja, ich versuche zu verstehen, warum dieses Buch den Preis bekommen hat. In der Konkurrenzsituation, die es hatte. Das ist schwer, tatsächlich. Und wenn ich das jetzt nur so kritisch lese, dann denke ich mir so, warum? Ja, also es gibt, also das ist weder sprachlich noch, ne. Das ist jetzt so ein bisschen erzählt und wunderbar, prima, fährt nächstes Buch. Spricht mich an, weil Situation und so weiter, aber mehr ist ja nicht. Wenn ich das aber versuche, also das kam jetzt beim zweiten Lesen als Nachgang, das als wirklich volle Absicht zu sehen, der Autorin, als Kunstgriff, ne? Dann finde ich das ziemlich genial. Ich weiß es eben nur nicht. Und das macht mich ein bisschen kirre.
Ich möchte, also Entschuldigung, aber bitte. Ich werde da dagegen halten.
Mach.
Wir haben festgestellt, die macht ganz viel Tell, don't show, hier in dem Fall. Also sie sagt ganz viele Dinge extra, um uns klarzumachen, wie sie es meint. Und komischerweise an der Stelle, wo man es wirklich falsch verstehen kann, da erklärt sie es dann plötzlich nicht. Nein. Das spricht für mich ganz deutlich da dagegen.
Ja, da hast du auch einen Punkt, das stimmt. Und ich habe mir dann ein paar Interviews mit dir angeguckt oder so ein paar Porträts, NDR und sowas. Und es war auch, sagen wir mal, sehr viel gutmäßig, sehr viel Wattenmeer, sehr viel Rungholt, also diese untergegangene Stadt und sehr viel Mutter-Tochter-Beziehung. Und also Zuversicht und Aufrichtigkeit, hat sie immer gesagt. Dann, dass die Mutter in der Vergangenheit lebt und die Tochter in der Zukunft. Das sind alles, das war mir ein bisschen zu simpel dann für meine Hoffnung, dass das eben wirklich insgesamt so ein Kunstgriff ist.
Und das wäre ja für sie der Moment gewesen, wo sie hätte auf das große Ganze referieren können, sagen können, hier habe ich eigentlich genau dahin gearbeitet. Ja, diese ganzen Feelgood-Sachen sind dabei, aber mir ging es eben darum, dieser Gesellschaft den Spiegel. Und Autoren sind ja dann in der Regel nicht so, dass sie damit hinter den Berg halten.
Ja, das kann ich mir auch schwer vorstellen.
Also, das muss ja nicht nur auf die Gesellschaft bezogen sein. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, du hast ja gefragt, ob das Buch jetzt abgeschlossen ist letzten Endes. Das war, glaube ich, die Ausgangsfrage vor 20
Minuten. Ja, ob das eben, dem Leser so, eben das Feelgood-Thema, ob das am Ende so ein Feelgood-Buch sein soll.
Ich glaube auch, ich bin da voll bei Max, das ist sehr, man muss das vielleicht sehr neutral sehen. Was mir persönlich sehr gefallen hätte, aber einfach nur, weil ich sowas gerne lese, die Andeutung des nächsten Knalls. Das wäre grandios gewesen. Aber nicht mal das passiert in dem Buch.
Also, ja, genau, weil es so, ein Feelgood-Buch am Ende dann wird.
Auch nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass die wirklich glücklich sind in der Situation, in der sie jetzt sind. Also du hast zwar von dem privaten Glück gesprochen, bin ich mir nicht so sicher. Also so habe ich es zumindest nicht gelesen.
Sie verbreitet doch diese Aufbruchsstimmung, als sie da von diesem Maler, bei dem sie auch einfach mal direkt übernachtet, und der ihr irgendwie...
Der Restaurator.
Restaurator, genau.
Ganz komisch.
Dass sie dann am nächsten Morgen aufsteht und sagt, ja, heute ist ein guter Tag. Und da macht sie doch so, ja, aber es geht mir richtig gut und da. Und dort verbreitet sie doch diese Aufbruchsstimmung, eben diese Feel-Good-Nummer.
Es knüpft aber auch nicht an diesen Anfangsthemen an, wo sie sagt, verkaufe ich das Haus, gehe ich ins Ausland. Sie guckt ja nach diesen Auslandsstellenanzeigen und so. Da knüpft es dann nicht an.
Das kommt gar nicht.
Das kommt nie wieder, wobei ich auch so denke, das ist auch halbwegs realistisch, weil es gibt ja diese Zeit, wo man sich nach den Kindern nochmal neu orientiert. Und sie hat ja wirklich alle Möglichkeiten. Ne? Sie hat keinen Mann, auf den sie Rücksicht nehmen muss. Sie hat keinen, gut, die kann das Haus verkaufen, da wird sie irgendwelche finanziellen Probleme los. Solche Sachen. Und das ist schon, dass das dann so hin und her schwankt so massiv, halte ich für menschlich.
Eine Sache noch, sie kann das Haus verkaufen. Moment, ich glaube, ganz so einfach hat sie nicht Schwierigkeiten oder Angst davor, weil es gibt keinen wirklichen Käufermarkt für ein Haus, was quasi.
Ja, aber die alten Öl, halt die schlecht sanierten und deswegen. Aber nee, deswegen sagt sie, die Preise werden wohl sinken und sie überlegt, ob sie jetzt lieber jetzt verkauft oder bleibt.
Solange sie
das ist ja der Punkt, wo. Aber das wird ja nicht.
Aber auch das wird nicht
ausgeführt. Nö, das ist so, überlegt das immer mal wieder, aber am Ende sagt der andere Typi halt, ja, nächstes Jahr müssen wir uns um die Bäume kümmern. Aha, okay, na dann. Und da freut sie sich drauf. Ja, ja, das gibt uns so das Gefühl von Zukünftigkeit.
Naja, weil sie den Typen auch heiß findet, oder?
Ja, also, der überhaupt nicht beschrieben wird. Weiter. Also am Anfang, der kriegt so ein bisschen äußere und dann war's das. Und dann ist der immer mal da mit einem Körbchen. Am Anfang wird er äußerlich kurz beschrieben.
Stimmt.
Und dann wird er ja auch nicht weiter charakterisiert. Der steht dann immer mal vor der Tür und auch nach dem One-Night-Stand ist da so.
Na, dann fahren sie noch mal in dieses Haus da und liegen da auf dem Dach und hat da Picknick dabei. Also ein bisschen so, ja, komisch, oder?
Ja, der Dreamboy, der jetzt plötzlich aus dem Nichts immer auftaucht. Aber wir haben vorhin drüber gesprochen, Lektorat und Autoren. Es gibt einen Vorwurf und der ist für mich nicht entkräftbar, weder für sie noch für den Lektor. Seite 183 ist ein Zitat zu diesem Zertifikatehandel. Und da ist definitiv eine falsche Übersetzung einer Studie drin.
Oh.
Denn dort heißt es, bis 2037 wird der Markt für Zertifikate einen Wert von etwa einer Trillion Dollar haben.
Ja. Trillion.
Die Trillion, es sind aber Billionen.
Ja.
Weil eine Trillion wäre eine Million Billionen. Denn der Faktor ist immer 1000 im Deutschen. Es kommt noch die Billiarde und dann kommt erst die Trillion. Mhm. Niemals. Niemals. So viel Geld gibt es gar nicht. Und da muss ich sagen.
Und wenn hätte Elon Musk es.
da hat Luchterhand gepennt.
In da der haben Tat. Sie wirklich gepennt. Also das muss man, finde ich, und das ist mir tatsächlich.
Oder sie.
First Read sofort aufgefallen, weil für mich bei dem Wort Trillion, das sind für mich wie Fantastilliarden. Das ist zu groß.
Das ist das, was Trump immer spricht.
Bei Billionen hört es bei mir auf.
Ja.
Und wenn du höhere Zahlen nimmst.
Billions and billions of dollars.
Na, lustigerweise, sie hat ja auch Amerikanistik, hast du, glaube ich, gesagt, studiert. Also sie hat ja auch so einen Arbeitsaufenthalt in New York. Also sie kann Englisch. Also sie selber weiß ja, es auch.
Das ist, glaube ich, so ein Flüchtigkeitsfehler.
Ja, das ist ein Flüchtigkeitsfehler. Aber Entschuldigung, ein Lektorat ist genau dafür da.
Ja.
Richtig. Ich mache auch Flüchtigkeitsfehler bei Kommasetzungen und so weiter.
Ja.
Und dann frage ich entweder eine KI oder den Lektor, sind hier noch kleine Sachen drin? Und dann sagt er, jo. Das ist so der Punkt, wo ich sage, Mensch, das guckt es euch doch nochmal an kurz. Es ist ja jetzt nicht weltbewegend, aber es ist ein Fehler, bei dem ich denke, Mensch, hier ist schon der Sticker drauf, hier Preis bekommen. Es wird auch nicht die allererste Auflage sein, würde ich jetzt mal spekulieren.
Der Sticker hinterlässt übrigens fettige Abdrücke, wenn man den abkratzt.
Oh, furchtbar.
Schweinerei. Das werde ich beim Verlag reklamieren.
Ja. Okay. Generell bitte reklamieren, keine Sticker mehr auf Bücher.
Achte Auflage ist das schon.
Die achte? Oha. Oh, ordentlich.
Und da muss ich halt sagen,
mal drüber schauen.
Also das kannst du ja kurz korrigieren. Das ist ja nur nicht schlimm.
Hat wahrscheinlich noch keiner mitbekommen.
Wobei, Auflage ist nicht Auflage.
Ja, das, ich weiß, es ist eine unveränderte Auflage. Die haben es einfach nachgedruckt.
Sogenannte das
ist
Nachauflage.
Nachdruck.
Genau. Ja. Ja.
So, aber habt ihr jetzt
noch ein Punkt. Ich muss doch Versicherungsthema Alex ansprechen.
Möchte gerne das, noch.
Hat mir tatsächlich, muss ich jetzt auch ein bisschen der Autorin vorwerfen, sie stellt die Versicherung so ein bisschen als die Bösen hin. Wobei an der Stelle wirklich Mutter oder eigentlich die Tochter schuld sind. Ich hatte übrigens über Personenfigurenzeichnungen auch hingeschrieben und darüber hatte ich, das war unser Gesprächsthema auf der Fahrt daher mit Philipp. Ich habe Mutter und Tochter so ein bisschen asoziales Verhalten vorgeworfen. Philipp, das kannst du doch nicht machen. Und doch, kann ich. Und zwar in Bezug auf die Haftpflichtversicherung. Lynn ist umgekippt und hat vermutlich ein ganz paar winzig kleine Tropfen ihres Getränks auf das Bild geschüttet und jetzt sollte das Bild restauriert werden und wie 14.000 Euro oder was das gekostet hat. Also der Wert ist egal. So, jetzt hat die Mutter aber auch festgestellt, boah, die Lynn hat ja gar keine Haftpflichtversicherung. Nee, Quatsch. Gott sei Dank hat der Johann damals eine Familienhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Also ganz ehrlich, Punkt 1. Wenn du familienversichert bist, ja, das bist du als Kind bis zum Ende deiner ersten Ausbildung. Wenn du dann das Haus verlässt, hol dir selber eine Haftpflichtversicherung. Das steht in Bedingungen, erster Satz so ungefähr.
So. Und sie war so gut organisiert, die Tochter. Also das hat sie ja immer wieder gesagt, wie gut sie sich um alles und selber
gekümmert. Vor allem war sie studiert, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? das musste jetzt auch nochmal sein.
Der Stachel sitzt tief.
Genau, so dann hat er dann irgendwo die Versicherung nachher gesagt, nee, bezahlen wir nicht. Weil deine Tochter ist ja nicht mehr versichert. Das ist sowieso ein Punkt, das stimmt überhaupt nicht. Die Versicherung hätte nicht argumentiert, wir bezahlen das nicht, weil deine Tochter nicht versichert ist, sondern weil das ein Fall ist, der gar nicht versicherbar ist. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Was mich wirklich aufgeregt hat an der Mutter, war erstmal dieser Punkt, muss das denn unbedingt bezahlt werden? Es ist doch ein medizinischer Notfall. Was bitte ist denn das für eine Argumentation? Da komme ich überhaupt nicht mit klar. Also das heißt, wir müssen den Rettungswagen draußen auch nicht bezahlen, weil es ist ja ein medizinischer Notfall. Es ist doch scheißegal, wie ein Schaden entsteht.
Es ist einer entstanden.
So. Aber wie gesagt, sie wäre ja hier gar nicht, der Fall wäre sowieso nicht versichert gewesen, weil als der Schaden entstanden ist, war sie war ohnmächtig, sie ist ohnmächtig geworden. Sie war im Juristendeutsch deliktunfähig. Deliktunfähig wird nicht versichert. Ich habe bei mir auf Arbeit nachgefragt, also ich arbeite für einen Versicherungsmakler und wir kriegen das immer wieder mit. So, jetzt habe ich bloß ein ganz großes Problem. Die Tochter hat keine Haftpflichtversicherung, selbst wenn sie eine gehabt hätte, wäre der Fall nicht versichert gewesen, weil sie war scheinbar nicht beim Bewusstsein, als dieser Schaden eingetreten ist. So. Aber erstens, sie hat keine Haftpflichtversicherung. Ich muss sagen, das ist für mich asozial. 26% der Deutschen, die eine Haftpflichtversicherung haben müssten, haben keine Versicherung. Die Versicherung kostet mit ganz geringen Versicherungssummen vielleicht 40, 50 Euro im Jahr. Das Geld ist also da. Also erzählt mir nicht diesen Blödsinn, das können wir uns nicht leisten. Ich kriege das bei uns wirklich mit, was die Leute so für Schäden verursachen und welche Kosten das verursacht. Wenn ich einen Schaden verursache und ich kann den nicht bezahlen, dann gibt es zwei Probleme. Erstmal, der Geschädigte bleibt im schlimmsten Fall auf den Kosten sitzen. Das ist asozial. Wenn ich von irgendjemandem in Regress genommen werde und ich für den Schaden aufkommen muss mit meinem Vermögen oder so weiter, ist das asozial meiner Familie gegenüber. Sorry, das ist einfach so. So, haben wir noch die Deliktunfähigkeit. Es gibt einen Baustein, der heißt Deliktunfähigkeit. Wenn ich jetzt also Ohnmacht bekomme und ich mache dabei was kaputt, wird das von meiner Versicherung trotzdem bezahlt. Ja, also auch der Sozialgedanke ist eigentlich eine Haftpflichtversicherung mit drin. Ja, bis 100.000 Euro ist das in aller Regel bloß, mit in den Versicherungssummen drin. Aber es ist zumindest, der Schaden wäre bei meiner Versicherung zum Beispiel mit abgedeckt. Und noch was, wir hatten ja am Ende kam ja raus, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, der Schaden war nicht von ihr oder der ist so marginal, dass das Bild gar nicht, jedenfalls musste sie ja am Ende nicht bezahlen. hätte sie eine Haftpflichtversicherung gehabt und das Hotel hätte darauf bestanden, Lynn, du bezahlst uns diesen scheiß Schaden. Dann hätte die Haftpflichtversicherung was gemacht? Haftpflichtversicherungen sind nämlich versteckte Rechtsschutzversicherungen. Die wären zur Not für dich vor Gericht gegangen und hätten gesagt, nein, das ist kein Schaden, der von uns reguliert werden muss. Sieh zu. Das ist einfach so.
Dafür hat das Hotel ja auch eine eigene Rechtsschutz.
Und im Fall der Fälle hat die Haftpflicht, ja, hoffentlich das Hotel eine eigene vernünftige Versicherung.
Hausrat in dem Fall?
Oder vermutlich. Vermutlich in dem Fall eine Gebäudeversicherung oder eine Geschäftsinhaltsversicherung, ja, oder wie sich das dann schimpft. Ja, aber nein, an der Stelle wirklich mal ein Aufruf, wer keine Haftpflichtversicherung hat. Es ist asozial, wer keine Haftpflichtversicherung hat. Im Fall der Fälle sorgt ihr für Schäden, die niemals beglichen werden können. Das ist, und ihr versucht auch die Schäden ja bei anderen. Ja? Und das ist asozial.
Es ist ja nicht für dich selber, sondern es ist
ja
ausschließlich für die anderen
gedacht. Genau, aber im Zweifelsfall haftest du halt mit deinem Privatvermögen.
Genau,
und, dann bist du richtig am
Popo. Ja, aber wenn du kein Vermögen hast, dann bleibt der Geschädigte auf seinem Schaden sitzen. Das gilt ja übrigens auch für Personenschäden.
Das ist völlig richtig.
Und spätestens da sind, und eine 25-Jähriger sollte wohl in der Lage sein, für sich irgendwie eigenständig Versicherung abzuschließen.
Eine so gut organisiert und studierte 25-Jährige.
So. Zumal auch, um das zu ergänzen, also diese Kunstwerke, wenn die irgendwo hängen, die wir sind ja auch versichert, das gegen Schaden, ne? Also das ist ja, kommt ja noch oben drauf. Das stimmt, wo du das jetzt so auseinander nimmst, habe ich auch gedacht, Mensch, da wird Aufwand, also ich habe mit der Rathausgalerie hier örtlich zu tun, da wird Aufwand betrieben, dass die für die Künstler ihre Werke da beziffern vom Wert her, damit wir das in die Versicherung geben können. Und das ist ja in dem Fall dann auch gewesen, wenn es ach so wertvoll war. Also hat sie nicht so gut recherchiert.
Da sind wir wieder beim Gebaut. Und da aber jetzt, da ganz kurze, vielleicht bevor wir zum Abschluss dann langsam kommen, sind wir da bei künstlerischer Freiheit, die dem Plot unterworfen ist? Wir hatten das kurz vor, wir hatten das vorhin kurz bei Dan Brown, wo dann der Protagonist eben auch mal in einem Fluss wartet, der nicht so tief ist, dem Fluss schwimmt, der eigentlich nicht so tief ist, dass er drin schwimmen könnte.
Er schwimmt, man sagt, schon.
Aber, ja, aber man könnte da doch stehen. Wenn man sagt, dem Plot tut's aber gut. Und es tut keinem weh, dass der Fluss jetzt eben so tief ist, dass man auch drin ertrinken könnte. Und es tut auch im Zweifelsfall, hier ist es halt ein bisschen, auch hier nur, fühlt sich's zugebaut an. Das halt, du willst ja nicht merken, dass du beschissen wirst. Es ist ja okay, im Buch beschissen zu werden.
Ich glaube, wir sind relativ nah an dem Thema dran. Also dann könnte man ja sagen, Science Fiction würde gar nicht funktionieren. Also wirklich streng wissenschaftliche Science-Fiction ist, glaube ich, rar gesät auf dem Büchermarkt.
Ja, Andy Weir zum Beispiel.
Da ist, glaube ich, viel künstlerische Freiheit dabei. Und
aber Gott sei Dank. Science-Fiction liest ja eh jeder unter dem Eisberg, geht ja gar nicht. Und von daher.
Ja. Ich finde es verzeihlich grundsätzlich, aber sind halt so Details, wo du sagst, ja, aber das, prüf mal bitte deine eigenen Versicherungen, wenn du so denkst. übrigens, das ist eine Aufgabe von Eltern, seinen Kindern zu sagen, hier,
das
versichert dich mal bitte. Und zwar nicht nur Haftpflicht, sondern auch die ganzen anderen Sachen, für die man sich versichern sollte. Weil man das als junger Mensch natürlich gerne mal übersieht.
So. Von allen wichtigen Versicherungen ist die Haftpflicht die günstigste.
Ja, ja.
Das ist also.
Ja. Aber ich sag's, es ist trotzdem verzeihlich. Ja,
das ist
nicht das Hauptproblem des Buches. Das ist das Gleiche wie mit der Trillion. Ist auch nicht das Hauptproblem des Buches. Es gibt andere. Und welche das sind, das hören wir jetzt in unserer Abschluss- und Punktevergabe. Und ich bin sehr interessiert daran, eure Abschlussplädoyers zu hören. Soll ich den Anfang machen?
Sehr gerne.
Damit wir diesmal uns quasi andersrum zurückarbeiten.
Ja.
Fairerweise. Also, ich fand das Buch nicht schlecht. Aber es hat, wie wir besprochen haben, verschiedenste Problemchen, die wir ja auch vielfältig angesprochen haben. Ich hatte zeitweise, ich hatte schon vom Erziehungsratgeber gesprochen, ich habe noch einen anderen, noch gemeineren Begriff, ich habe es genannt, ein Roman als Erörterungsaufsatz, aber es gibt am Ende keine klare Position. Und das ist halt immer so ein bisschen schade, wie ich finde, weil man, ich glaube, dieses Thema, wie viel Zugriff, Einfluss sollten Eltern auf erwachsene Kinder nehmen, das kann man wirklich breit verhandeln. Und verschiedenste Sachen, wenn das ein Thema ist in einem Buch, kann man sich das schon anschauen. Und ich glaube, das Hauptthema des Buches, auch wenn das die Autorin vielleicht so nicht sieht, ist Verantwortung. Was bin ich verantwortlich? Für was nicht? Wie weit dehne ich meine eigene Verantwortung? Und das ist ihr aus meiner Sicht nicht so gut gelungen. Einige der Gedanken fand ich wirklich gut. Na, und generell auch darüber nachzudenken, wie ist die Beziehung von Kindern zu Eltern, ist ihr teilweise wirklich gut gelungen. An anderen Stellen dann weniger. Die Ich-Perspektive fand ich eigentlich ganz cool. Mal durch die Augen einer alleinerziehenden Mutter zu blicken, ist einfach als Mann total interessant. Auch wenn ich nicht alle Gedanken teilen kann. Ich hatte es schon gesagt, die Probleme deutscher Gegenwartsliteratur sind wieder da. Ich fand es sprachlich zwischen okay und teilweise wirklich unterirdisch. Unterirdisch im Sinne von dieses, du sagst mir zu viel. Erzähl mir eine Geschichte, aber sag mir nicht, was du dir dabei gedacht hast. Mhm. Oder was ich jetzt denken soll. Und das stört mich. Unterirdisch ist auch wieder zu hart ausgedacht. Nicht auf dem Niveau des Leipziger Buchpreises. Sagen wir es mal so. Da geht definitiv mehr. Es ist jetzt kein Groschenroman. Na, also so, das ist schon besser, definitiv. Aber ich bin es auch leid, ständig diese so sachlich schlichten Bücher zu lesen. Warum habt ihr alle keine Sprache mehr, die ein bisschen feiner ist, die ein bisschen breiter ist, die... Und das heißt nicht, dass du mir sagst, dass der Adidas-Schuh 3 Streifen hat, das weiß ich. Sondern, dass Beschreibungen anderer Dinge vielleicht mal ein bisschen weitergehen und dass da eine Melodik drin ist, ein Rhythmus in so einer Geschichte, das vermisse ich hier völlig. Was okay ist, das machen die gerade alle so. Schlussendlich 6 von 10 Punkten.
Wolltest du nach oben oder nach unten gerade?
Ich wäre nach unten gegangen. Eigentlich ist, ja. Ich bleibe trotzdem... bei 6 Punkten. Gutes Thema, mittelmäßig ausgearbeitet.
Ich habe jetzt gerade ein kleines Problem. Ich habe jetzt so nebenher natürlich zugehört und du hast vollkommen recht, du hast ein paar Sachen angesprochen, die ich so überhaupt nicht auf meinem Zettel hatte. Also das Buch jetzt aus Sicht einer alleinerziehenden Mutter, dass das toll ist, dass man das so macht. Das war jetzt in meiner Kritik überhaupt nicht drin. Also das ist jetzt eigentlich der Autorin unfair gegenüber, wenn ich das jetzt... jetzt habe ich ein Problem, weil ich jetzt wirklich ganz, ganz, ganz böse sein wollte. Vielleicht bin ich jetzt einfach mal ganz böse. Ich hoffe, ihr macht das ein bisschen besser nachher und zieht das Ganze wieder hoch. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich das Buch uninspiriert fand, dass ich es wenig kreativ und auch mutlos fand. Und das hatte ich vielleicht auch deswegen gesagt, wenn man so mal in der Geschichte zurückguckt. Es gab mal Bücher, Erskine Caldwell meinetwegen, der hat ein Buch darüber geschrieben, wie ein bibeltreuer Farmer Gott betrügen will, weil er der Kirche keinen Cent gönnt. Wir hatten mit Richard White jemand, der die Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht hat, dass die Hauptfigur zum Mörder wird. Fand ich grandios. Ja, oder wir hatten jetzt kürzlich Welbeck, der irgendwann mal geschrieben hat, dass Muslime die Macht in Frankreich übernehmen.
Und der Fehler aber nicht bei den Muslimen.
Nein, das ist kreativ, das ist mutig. Und jetzt, und das meine ich deswegen, ich bin jetzt wirklich unfair und hier habe ich ein Buch gelesen, in dem sich eine N50erin dafür verantwortlich macht, dass ihre Tochter keine Haftpflichtversicherung angeschlossen hat. So, na, jetzt, genau, das ist jetzt richtig böse. Du hast Gott sei Dank auch so die Probleme der deutschsprachigen Literatur angesprochen. Auch das ist etwas, was mir so gar nicht passt. Also das ist jetzt nicht nur dieses Buch, das ist generell auch einige Bücher, die wir in letzter Zeit gelesen haben, diese einfache, leichte Sprache. Und ich hatte da im Vorfeld was von Mitkult gelesen. Ja, also dieses, mal definiert wurde, dass marktkonforme zeitgenössische Literatur Hochkultur simuliere, indem sich Versatzstücke davon verwende und dem Rezipienten das wohlige Gefühl vermittle, Kultur zu konsumieren. Oh. Und jetzt liest man mal so bei Amazon die Rezension sich mal durch und wirklich ungelogen, jedes zweite Kommentar lobt diese klare, feine, ruhige, stilistische Sprache. Und Max, ich bin da vollkommen bei dir, du hast das ausgedrückt, es hat mir das aufgeschrieben, die Sprache sollte feiner und breiter sein. Ich würde sagen, nein, die Sprache muss gewaltiger sein. Also wir sind auch, ich meine, wir leben hier in einem Land von Günter Grass, von der Familie Mann, müsste man ja eigentlich sagen, ja. Wir haben zumindest die gleiche Sprache, wie Kafka gesprochen hat. Und da brauche ich keine Literatur, die feinsinnig und zart und zärtlich ist. Mal ist okay, mal vollkommen okay, aber das scheint ja so, das ist ein Buchpreis, das ist ein Publikumspreis. Mhm. Also das wird von den Leuten auch gerne gelesen und da hatten wir vorhin auch schon wieder im Interview, glaube ich, drüber gesprochen. Da fehlt mir aber so ein bisschen das Gewaltige, das Mutige, das Kreative.
Mal ein Buch in schlichter Sprache ist
vollkommen
völlig okay.
Vollkommen okay.
Und mal ein Buch in der anderen, aber die Gewichtung ist derzeit 90%. Nee, 95,5. Und das ist natürlich ein bisschen gemein. Bei Ferdinand von Schirach lobe ich die immer. Hier eben nicht.
Das ist, ja, eine klare Sprache heißt denn, also wenn jemand eine klare Sprache bedient, heißt das ja nicht, dass die einfach und schlicht ist. Ne? Also,
Kafka war klar, würde ich sagen.
Richtig, Kafka schreibt sehr klar und aber nicht einfach oder schlicht.
Genau. Und das ist so, also, was mich so ein bisschen stört tatsächlich. Wie gesagt, die Figuren haben mir nicht so wirklich gefallen, aber im Gespräch heute, wenn ich jetzt der Autorin mal unterstelle, dass sie das exakt absichtlich so gemacht hat, dann ist das, wenn man ehrlich, eigentlich gar nicht so verkehrt, was sie dort eigentlich und wie sie es gemacht hat, ne? Du hast 6 gegeben. Mhm. Also ich hätte so zwischen 4 und 5, aber ich würde jetzt auch sagen, so 6 bis 7. Naja, 7 vielleicht nicht. Ich würde auch 6 Punkte geben. Doch, das.
Dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Denn tatsächlich, am Ende ist es, glaube ich, ein Buch, das man auch wieder emotional liest. Wir hatten das ganz am Anfang. Das ist genau eins von diesen Büchern. Das ist kein Buch, was analysiert werden möchte. Das ist kein Buch, was Kontroversen aufmachen möchte, sondern eben sie nur nennt, sie nur anspricht, sie nicht wirklich verhandelt, mal abgesehen jetzt vielleicht von diesem Generationenkonflikt, den sie ja scheinbar auch in dem Interview angesprochen hat. Und ansonsten möchte dieses Buch emotional gelesen werden, vielleicht auch von Menschen genau in dieser Situation. Eltern oder Frauen, auch vielleicht alleinerziehende Frauen. Aber ich würde nicht nur sagen, nur Frauen, weil das Problem kann auch Väter betreffen. Also das funktioniert in beide Richtungen. Und dann möchte es emotional gelesen werden. Ich weiß nicht, diese Anekdote mit dem Schimmelreiter, dass ihr den dort mit reingenommen habt, da sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Wir zitieren ein bisschen Hochliteratur und verweisen ein bisschen drauf, wobei Theodor Storm und Schimmelreiter, weil
ich
habe es gehasst in der Schule. Aber ich habe es ewig nicht gelesen. Deswegen, ich dachte mir, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, ich glaube, ich müsste das mal wieder lesen. Ich habe das jetzt 20 Jahre nicht gelesen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich das Buch rehabilitiere.
Da ganz kurz. Also ich wusste, dass das Pferd stirbt. Das war absehbar.
Ja. Yeah.
Ich musste in dem Moment, war so Gedanken, eigentlich so richtig schön kitschig. Warum hat sie denn aus dem Pferd kein Mustang gemacht? Ja, Freiheit, Rebellion, Kraft.
Weiß, ja, das
sonst, aber sonst, okay.
Sonst wäre das Parallele abhanden gegangen. Ja. Aber auch das Thema, das walzt sie ja immer so aus, dass wir wieder bei dem Punkt sind, Show Don't Tell. Ja, und diese Theodor-Storm-Bibelabende, hätte ich beinahe gesagt, diese Theodor-Storm-Leserabende, die sie da in der Bibliothek macht, so, es ist einfach deutlich, ja, wir haben diesen Bezug mit drin. Also erzähl es uns nochmal. Ja, du hast das Buch gelesen, schön, du fandest es scheinbar ganz schön, es passt in deine romantische, passt da rein, also walzen wir das jetzt aus. An sich fand ich die Szene nämlich gar nicht so schlecht. Also die hat, auf emotionaler Ebene funktioniert die Szene gut. Man darf halt nicht drüber nachdenken. Und dementsprechend, ja, aber da, ganz ehrlich, ich habe so ein Déjà-vu. Wir sagen das in den letzten Monaten häufig über Bücher. Genau an diesem Punkt, dass man sagt, solange man nicht drüber nachdenkt oder zu lange drüber nachdenkt, sind die okay, dann funktionieren die. Und da merke ich, okay, die sind auf emotionaler Ebene, können die einen im Moment mitnehmen. Und da kann man sogar sowas reinnehmen wie Fourth Wing. In dem Moment, wenn du nicht drüber nachdenkst, kann es dich emotional mitnehmen, diese Geschichte. Denk bloß nicht drüber nach. Ganz so schlimm ist es hier nicht, bei weitem nicht. Ne? Also das unterscheidet schon noch die Literatur voneinander. Und sie hatte mich auch an einigen Momenten. Und das fand ich gut. Und ich wäre ebenfalls bei zwischen 5 und 6 Punkten, sind wir mal ehrlich, 5 Punkte ist ein Durchschnittsbuch. Ja, das ist nichts Schlechtes. Das ist guter, solider Durchschnitt. Das ist nicht, das reißt nicht nach unten, nicht nach oben aus. Und sie hat aber ihre Momente. Deswegen würde ich auch 6 Punkte geben.
Ich habe das Buch ja vorgeschlagen, um zu ergründen, warum es diesen Preis gekriegt hat, nochmal in die Tiefe zu gehen, für mich selber auch. Und ich bin da nicht wirklich weitergekommen an der Stelle, obwohl wir es ja schön auseinandergenommen haben. Aber wiederum, es ist ja ein Publikumspreis und das Buch hat sich auch wirklich fürs Publikum bewährt. Ne? Eben weil es das auch schafft, dass man es emotional lesen kann. Das schafft der eine Konkurrent, Christian Kracht, nicht so gut, würde ich jetzt mal behaupten. Das wird schwieriger damit. Also so. Deswegen, ich gebe bei allen Kritikpunkten mit, bei fast allen, ja schon. Obwohl ich immer noch dieses Gefühl habe, dass es Absicht ist, also dass das wirklich der, und wenn das so stimmt, wenn ich da recht habe, dann ist das eigentlich, das ist richtig genial dann. Trotzdem, die ganzen Indizien dafür, dass es das wahrscheinlich dann doch nicht ist, die sprechen ja auch für sich. Also, Das mit der Punkteskala fällt mir ein bisschen schwer, weil ich das bisher noch nicht gemacht habe.
Aber fairerweise muss man sagen, also die 10 haben wir, glaube ich, im Podcast einmal oder so vergeben, jeder.
Ja.
Und generell würde ich sagen, pro Lesejahr sind da vielleicht 3 Neunen dabei.
Also ich hatte ein Zehner dieses Jahr. Wenn es hochkommt,
ja. Okay. Und, also 10, also die 10 ist eigentlich unerreicht. Also das ist der Thomas-Mann.
So. Ja. 10 ist eigentlich, wir hatten es am Anfang mal gesagt, das Buch für die einsame Insel. Wo man wirklich sagt, das ist so ein, da muss ich nicht drüber nachdenken, das würde ich einfach, wenn ich schnell mein Haus verlassen würde, das würde ich greifen.
Das greife ich mir. Ja, dann ist das auf keinen Fall eine 8, wie ich am Anfang dachte. Ich gehe wahrscheinlich auch auf 6 bis 7, würde ich sagen. Also ich nehme diesen emotionalen Anteil, dass es emotional anspricht, das ist, finde ich, wichtig beim Lesen. Mhm. Deswegen kriegt es einen Bonus und kriegt von mir 7. Obwohl, nee, 6. Nee, 6. Ich bleibe bei 6. 7 fühlt sich nicht richtig an.
6 plus.
6 Punkte. 6 plus.
Okay. Wunderbar. Dann hätten wir es. Ines, vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften.
Ja,
vielen
schön,
Dank,
dass ihr da wart. Ich fand es total cool.
Ich fand es richtig schön. Auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke,
definitiv.
Euch auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne natürlich noch schreiben, wenn ihr das Buch gelesen habt, wie ihr es fandet, was ihr dazu sagt, ob wir hier vielleicht auch was übersehen haben. Das sehr gerne. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Wir hören uns dann im November wieder mit einer Buchbesprechung, auf die ich mich sehr freue. Wir machen eine alte Reihe wieder auf, beziehungsweise wir führen eine alte Reihe weiter. Bis dahin, bleibt gesund und lest was Schönes. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Tschüssikowski.
Tschüss.